Behind Board Games wird unterstützt von spieletastisch.de.
Und ich habe jetzt letztens, komm, machen wir nochmal den kleinen Joke. Ich habe jetzt eine E-Mail vom März Verlag bekommen, dass man jetzt neue Regeln für Stargäste hat. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ob ich mich da jetzt selber anmelden muss und ein Sicherheitskonzept für mich entwickelt werden muss. Also das weiß ich natürlich nicht.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus, Terve und Hallo, ich bin Christian und ihr seid bei Behind Board Games. Es ist ein bisschen Sommerloch, zumindest was jetzt das Erscheinen von Neuheiten angeht. Ich glaube, das liegt daran, dass aktuell die ganzen Verlage an ihren Neuheiten noch werkeln, damit sie dann auch wirklich pünktlich zur Spiel in Essen im Oktober erscheinen. Ein Verlag, bei dem das vermute ich einfach mal auch so ist, das ist The Game Builders. Ich nehme mal an, ihr macht gerade noch den letzten Schliff an North Green. Das ist eure Neuheit für 2026. Ich habe einen der zwei Inhaber heute da. Und zwar den, ja, ich würde ja fast sagen, durchaus bekannten Andreas Odendahl, eigentlich nur genannt Ode, schon länger Spieleautor, früher übrigens auch Rezensent bei Hall 9000 und auch Podcaster im Meeplecast unter anderem. Moin Ode, schön, dass du da bist.
Moin, ja, danke für die Einladung und schon erstaunlich, was du alles weißt, dass ich früher mal Rezensionen bei Hall Games, bei Hall 9000 geschrieben habe, habe sogar ich ja fast schon vergessen.
Ja, also in der Tat ist das dann relativ leicht zu finden. Also ich habe dann unter anderem übrigens auch gefunden, dass du, also erstens bist du seit 2002 ungefähr nach eigener Angabe Vielspieler und die ersten Spuren, die du dann meines Erachtens von dem, was ich gefunden habe, in der Branche hinterlassen hast, das waren von dir designte Dominion-Karten und zwar am 14.01.2009 habe ich Dominion-Karten gefunden, wo zumindest als Autor Andreas Odendahl steht. Also entweder hast du einen Namensvetter oder die sind von dir. Das kannst du jetzt aufklären.
Dominion-Karten?
Ja, vielleicht hast du auch nur einen Namensvetter. Das kann natürlich auch sein. Aber da hatte jemand offenbar unter dem Namen Dominion-Karten designt, hat da ein Artwork von irgendwelchen Gemälden aus dem Louvre drauf gemacht. Und vielleicht kannst du dich auch nur nicht erinnern. Beides möglich.
Ich glaube, das war ich nicht.
Mensch, dann hast du einen Namensvetter in der Branche. Ich frage mich, was aus dem wohl geworden ist. Aber wo
da
ich jetzt
kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich kann mich dran erinnern, dass ich mal das allererste, was ich mir selbst überlegt habe, war eine Notre-Dame-Solo-Variante.
Das heißt, die war dann sogar noch vor 2009?
Wann war denn das? Ja, also ich habe die ersten Schritte, die ich so gemacht habe, waren tatsächlich für einen polnisch-deutschen Blog. Also damals gab es ja noch Blogs. Das war so der neue heiße Scheiß, so Mitte der 2000er. Und da habe ich jemanden kennengelernt, übers Internet damals auch. Das war ein Pole. Boah, ich kann mich leider nicht mehr an den Namen erinnern. Und der hatte mich angeschrieben, ob ich nicht den Quatsch, den ich so verzapfe, vielleicht auf seinem Blog machen möchte. Weil er auch so eine polnisch-deutsche Connection da hatte. Er selbst hat, glaube ich, in Deutschland gelebt, war selbst Pole. Und für den Blog habe ich damals ein paar Sachen gemacht, unter anderem die Notre-Dame-Solo-Variante. Aber an Dominion kann ich mich jetzt tatsächlich nicht erinnern.
Na, ja, witzig.
Da muss ich passen.
Vielleicht hast du auch einfach nur einen Namensvetter. In der Tat, die Solo-Variante von Notre-Dame habe ich nicht gefunden. Also jetzt, wo du es mir natürlich sagst, finde ich sie. Aber ich weiß gar nicht, ob du gecredited bist und ob das überhaupt die von dir ist, die könnte dann im Zweifel ja auch von jemand anderem sein. Ja,
ich glaube, den Blog, den gibt's schon lange nicht mehr.
Ja, das ist so ein Ding, Blogs, wie du schon sagst, die sind natürlich, ja, ich will jetzt nicht sagen ausgestorben, weil es gibt noch ein paar, es gibt den Brettspiegel, glaube ich, noch auf jeden Fall und es gibt natürlich den Johannes mit dem Mysterium für Brettspielspaß. Ich möchte natürlich jetzt hier die Leute erwähnen, die ich kenne, aber ja, ist natürlich langsam dünn geworden und natürlich von der lieben Sonja, die Brettspielpoetin, die Brettspielpoesie.de macht. Aber in der Tat sind wir heute ja immer mehr zu ja, YouTube oder auch ja, Podcasts, gibt es auch wie Sand am Meer, könnte man sagen, ne? Schließe ich uns nicht aus, gegangen. Damals hast du aber noch schriftlich gearbeitet, das heißt, deine erste Rezension, die stammt vom 6.12.2009, die hast du bei Hall 9000 geschrieben zu Die Säulen der Erde, Duell der Baumeister. Übrigens inzwischen 21.650 Mal aufgerufen, Zahlen, von denen heutige Blogs nur träumen können. Kannst du dich noch erinnern an damals?
Ich kann mich daran noch erinnern, ja. Das hing alles da mit meinem Einstieg zusammen, kann ich auch sagen. Also Es ist ja vor den Toren von Luoyang 2009 erschienen. Und das war nämlich auch in dem Zusammenhang mit diesem deutsch-polnischen Blog, dass ich damals Uwe Rosenberg mal gefragt habe, ob ich ihn interviewen kann. Ich war damals ein Riesenfan von Agricola und dann hat Uwe damals ja bei Le Havre so eine Art Deutschlandtour gemacht mit seinem Prototyp. Der ist über unglaublich viele Spieleveranstaltungen getingelt und hat da seinen Prototyp vorgestellt. Und das habe ich alles noch verpasst. Der war nämlich auch bei unserer damals stattfindenden Veranstaltung Münster spielt Brett mit dem Prototyp. Und da habe ich mich so geärgert, weil ich eben so ein großer Fan war und den mal kennenlernen wollte und natürlich auch gerne das neue Spiel schon mal vorab spielen wollte. Und das habe ich dann alles nachgeholt bei dem dritten Spiel dieser Erntetrilogie, das die damals gemacht haben, vor den Toren von Luoyang, und habe den in Herne kennengelernt und mal angesprochen. Kann ich dich mal interviewen? Und da sagt er, ja, auf jeden Fall. Da hatte ich nämlich auch gleichzeitig schon Kontakt über das damals relativ neue Unknowns-Forum mit dem Ralf Bruhn von Hall Games. Und der ist ja derjenige, der das Spiel dann rausgebracht hat. Und ich habe Ralf damals angeboten, sag mal, ich habe gehört, du bringst dieses neue Spiel von Uwe Rosenberg raus. Kann ich dir da auf der Messe irgendwie helfen? Da hat der sich erstmal gefragt, wer ist dieser Typ und was will der von mir? Warum will der mir einfach so helfen? Und dann habe ich das aber auch aufgeklärt, dass ich im Grunde nichts von ihm will, sondern tatsächlich einfach nur ihm Hilfe angeboten habe, weil ich in so einer Do-it-yourself-Punk-Szene sozialisiert wurde und ich habe gedacht, da macht jemand was Cooles, ich habe Zeit, ich helfe denen gerne. Und als die dann alle gemerkt haben, dass ich nichts von denen will, sondern einfach nur helfen, haben die mich dann auch sehr mit auf den Armen aufgenommen. Und als ich das Interview mit Uwe dann gemacht habe, der ja in Gütersloh wohnt und das ist nicht so wahnsinnig weit weg von Münster, haben wir uns in Münster getroffen. Und bevor wir das Interview angefangen haben, haben wir erstmal was gespielt. Uwe hat gar nicht viel gesagt, wir spielen jetzt erstmal was. So, und dann hat er mir damals gezeigt, was später dann irgendwann mal so ein Zwei-Personen-Spiel bei Lookout-Spiele geworden ist mit so einem Wikinger-Thema. Name habe ich vergessen. Hengist.
Genau, das müsste Hengist gewesen sein dann, das ja mittelgut angekommen ist zur damaligen Zeit, aber ja, genau.
Ich habe da natürlich sehr positive Erinnerungen dran, weil das so meine erste Begegnung mit Uwe war und ich fand den Prototyp damals auch noch ein bisschen besser als das, was nachher rausgekommen ist. Das ist sehr stark verschlankt worden. Wie dem auch sei, dann haben wir ein Interview gemacht und dieses Interview ist dann auf dem deutsch-polnischen Podblog rausgekommen. Und nach diesem Interview hat Uwe mir den Prototyp von vor den Toren von Luoyang zugeschoben und hat gesagt, hier, du hast ja erzählt, du spielst gerne Solo. Ich habe damals Agricola, Le Havre und sowas alles gerne Solo gespielt. Schau dir doch mal bitte die Solo-Variante an und gib uns Feedback dazu, weil das war noch so das Einzige, was noch nicht so hundertprozentig gepasst hat. Das habe ich dann irgendwie ein paar Mal getestet und dann auch mit Ralf und hin und her geschrieben, der dann die Regel geschrieben hat und so. Und das war so ein bisschen, wie ich in die Branche reingekommen bin. Ich habe dann nämlich dann auf der Messe das Spiel dann auch erklärt. Und dann ging das im Grunde nahtlos weiter, denn das nächste Spiel von Hall Games war 2010 Luna von Stefan Feld. Und ich erinnere mich noch, dass ich damals bei Ralf zu Gast war im Januar 2010 und wir den Prototypen das allererste Mal da gespielt haben. Und wir haben in einer unglaublichen Geschwindigkeit das Spiel damals weiterentwickelt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Im Grunde nur 6-7 Monate gebraucht, um das Spiel fertig zu machen. Da brauchst du heute 3 Jahre für, wenn du an manchen Spielen sitzt. Also Ralf und ich gucken uns manchmal an, wie haben wir das damals eigentlich gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Und Luna war dann das erste Mal, dass Ralf mich netterweise auch mit als Redakteur erwähnt hat. Er war natürlich hauptverantwortlich, aber ich habe da so meinen Teil zu beigetragen. Und so im Nachhinein bezeichne ich das auch so ein bisschen als meine Lehrjahre, dass ich bei Luoyang und bei Luna mit dabei war und bei der Entwicklung. Und dann habe ich natürlich auch schon gleich von zwei der allerbesten Spieleautoren gelernt. Das war schon cool. Und das war dann auch so die Zeit, wo meine ersten Spielideen dann auch aufgekommen sind.
Ja, wo du es gerade schon erwähnt hast, vor den Toren von Luoyang, das erscheint dieses Jahr auch noch als Second Edition und du bist da auch als Co-Autor gelistet, übrigens auch mit Artwork von Vincent Dutray. Fand ich ganz spannend, weil, also nichts gegen das Original-Artwork von, ich glaube, Clemens Franz ist es, aber natürlich macht das Artwork von Vincent Dutray auf jeden Fall mit seinem tollen, ich sag mal, Aquarellstil als jemand, der sich nicht auskennt, viel her. Wie bist du da in das Projekt involviert, gerade weil wir bei dem Thema waren, bei dem Spiel?
Also grundsätzlich mal, ich glaube, ich würde, wäre Clemens einer der Ersten, der auch sagen würde, das war damals halt so und mittlerweile macht er ja auch andere Sachen. Also ich glaube, Clemens hat sich auch weiterentwickelt und vor allen Dingen hat sich natürlich auch die Art der Gestaltung für Spiele weiterentwickelt. Und wenn man sich jetzt Spiele, die heute von Clemens anguckt, dann sehen die natürlich auch anders aus als damals Agricola und Lo Yang und so weiter. Ja. Aber also ich mag das, mochte das damals sehr gerne, ich mache es immer noch sehr gerne, aber das, was Vincent da jetzt gemacht hat, ist natürlich auch fantastisch. Und ja, ich bin da relativ zügig mit involviert gewesen, weil Ralf an mich herangetreten ist und hat gesagt, er möchte gerne etwas mehr bei dem Spiel jetzt auch dabei haben, und zwar eine Koop-Variante. Und Ralf ist ein fantastischer Redakteur, hat aber dann zu mir gesagt, sag mal, was ich nicht gut kann, ist mir Sachen ausdenken. Sobald ich irgendwas habe, an dem ich rumschrauben kann, dann komme ich damit klar, aber ich habe so gar keine Idee, wie man das machen könnte. Und Uwe hat uns da sowieso freie Hand gelassen. Und dann habe ich mir diese Solo-Variante ausgedacht und dann haben wir die gemeinsam und dann speziell Ralf hat die dann fertig gemacht, entwickelt. Und dann, ja, im Grunde bin ich ihm da auch sehr dankbar, genau wie damals bei Luna, wo ich dann für mich unerwarteterweise Redakteur war auf einmal von Luna, bin ich jetzt Mitautor von Lo Yang. Und das macht mich natürlich sehr stolz, weil das so das eins meiner allerersten Spiele war, wo ich dann so in der Branche mitgewirkt habe und natürlich auch lange Zeit eins meiner Lieblingsspiele war. Im Grunde ist mein erstes Spiel La Granja ja auch so ein kleiner Liebesbrief an Lo Yang. So schließt sich der Kreis.
Kann ich verstehen, dass das einen stolz macht. Das klingt alles danach, als wärst du in diese Branche absolut irgendwie so reingerutscht. Aber du hast es wahrscheinlich auch so ein bisschen forciert, oder? Weil du halt ja offenbar in den, ja, wenn wir jetzt 2009 vielleicht mal anfangen grob oder 2008, wenn du mit der Solo-Variante von Notre Dame, dass du sagst, du warst schon so 6, 7, 8 Jahre Vielspieler und hast dann offenbar einfach das Bedürfnis gehabt, irgendwie mehr zu machen und auch Dinge zu erschaffen. Sehe ich das richtig?
Ja, das kam so ein bisschen von innen heraus. Ne? Also ich bin das jetzt nicht angegangen mit so einem Karriereplan oder sowas, ne? Oder mit dem Wunsch, dass da irgendwann mal was draus wird, sondern es war einfach so ein innerer Antrieb. Zusätzlich muss man dazu sagen, ich habe halt einen Job, der mir sehr viel Freizeit gibt, weil ich lange Schichten am Stück arbeite. Also ich arbeite 24 Stunden am Stück meistens. Ich bin in einer Behindertenhilfe. Das bedeutet, dass ich für eine Vollzeitstelle auf 2 Tage in der Woche gearbeitet habe und den Rest hatte ich dann frei. Und da ist das dann irgendwie angefangen, dass ich dann mir irgendwann überlegt habe, ja, dann hier. Und ich hatte auch keine Mitspielerin in dem Zeitraum, wo andere gearbeitet haben und ich frei hatte. Das war dann halt erst, habe ich da meine Solospiele gespielt immer, weil ich keine Mitspieler hatte. Und irgendwann habe ich dann angefangen, mir selbst Sachen auszudenken. Ja. Und das hat sich dann alles so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Und anders als Ralf, der ja selbst dann Spiele veröffentlicht hat von anderen Autoren, war so ein bisschen, ich glaube, das war auch schon so ein kleiner Traum, mal so einen eigenen Namen auf einer Spieleschachtel zu sehen. Ne? Und ich bin aber immer unter der Prämisse da herangegangen, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber wenn man jetzt so in der Nachschau betrachtet, hatte ich natürlich wahnsinniges Glück, dass Uwe Rosenberg da auf mich zugegangen ist und mir seine Prototypen gezeigt und zugeschoben hat und Ralf mich da auch direkt mit einbezogen hat. Das war so dann der Schritt, wo ich sagen würde, da ist dann die Wahrscheinlichkeit höher geworden, dass da auch mal was von mir kommt. Und ich glaube, Uwe war auch derjenige, der am Ende dann den Kontakt für mich zu Uli Blendemann gemacht hat von Spielworks, der dann ja schlussendlich La Granja rausgebracht hat. Und ja, so hat das dann damals alles angefangen.
Jetzt hast du gerade schon erzählt, dass du damals viel Solo gespielt hast und auch Solo-Modi entwickelt hast. Findest du das cool, dass heute ein Solo-Modus irgendwie ja fast schon zum Standard gehört? Also das hat sich ja doch ganz schön entwickelt. Ich muss ja sagen, zur damaligen Zeit, ich bin ehrlich, ich habe damals noch nicht gespielt. Das ist dann vor meiner Spielzeit gewesen. Aber ich weiß, dass die meisten Spiele damals keine Solo-Modi hatten. Sonst hättest du sie ja nicht entwickeln müssen für dich. Findest du das cool, wie sich das weiterentwickelt hat, eben auch für Solospielerinnen und Solospieler?
Grundsätzlich ja. Also ich bin dieser Solospielerei absolut positiv gegenüber eingestellt. Also ich weiß, dass da viele, viele Brettspieler und Brettspielerinnen denken, ich spiele halt solche Spiele auch wegen der Gemeinschaft. Aber ich muss auch ganz klar sagen, also ich spiele jetzt nicht nur wegen der Gemeinschaft. Das ist ein tolle Sache. Also ich spiele wahnsinnig gerne mit anderen Menschen und finde das auch deutlich interessanter als Computerspiele zu spielen, weil man eben zusammen am Tisch sitzt. Aber ich habe auch absolutes Verständnis dafür, dass man gerne spielen will. Und wenn man dann keine Leute hat, aus welchem Grund auch immer, damals war es bei mir halt so, weil ich halt so viel Freizeit am Stück hatte. Ich hatte keine Leute, die mit mir mitgespielt haben und war dann froh, dass ich solche Spiele wie Agricola und Le Havre alleine spielen konnte und habe mir auch damals zum Beispiel für Antiquity den Solo-Modus, den es da bei Boardgame gibt, selbst gebastelt und so weiter und so fort. Und deshalb war das bei mir auch bei meinen Spielen immer so, dass ich immer gerne eine Solo-Variante mit dazu machen wollte.
Das hast du gerade schon erwähnt und für das Spiel bist du, glaube ich, auch am bekanntesten. La Granja erschien im Jahr 2014, vielfach nominiert für Preise. Gewonnen hast du auch was, unter anderem den, ich spreche es falsch aus, aber den portugiesischen Spiel des Jahrespreis, Jogo do Ano. Das ist bestimmt sowas von falsch ausgesprochen, aber na, ist wie es ist, ja, sag ich's. So, ein renommierter Titel also. Jetzt ist es so, den kennt ja in der Bubble, sage ich mal, fast schon jeder. Ich meine, die neuen Leute, die dazukommen, da kennen den Titel jetzt vielleicht nicht alle. Wobei es gab ja mal dann auch noch dieses Deluxe Master Set. Das ist ja auch inzwischen, ja, auch schon 3 Jahre her. Jetzt war das ein großes erstes Design, würde ich sagen. Also ich glaube, das Spiel hat irgendwie 12.000 Bewertungen bei Boardgame Geek oder sowas. Also wirklich ein bekannter Titel. Also ich würde mir das schon vorstellen, dass auch wenn man das ja nur nebenbei macht als Spieleautor, Spieleautorin, dass der Druck vielleicht wächst, dass es sich dann anders anfühlt, wenn du ins nächste Spiel entwickelst. Wie war das für dich dann, als so quasi der nächste Titel danach erschienen ist, dass du dann gedacht hast vielleicht, oh nee, jetzt muss ich auch das schaffen, vielleicht auch nur 10% der Stückzahlen zu verkaufen oder der positiven Rezeption zu bekommen?
Bei mir war das tatsächlich genau andersrum. Also ich bin ja in der glücklichen Situation gewesen, dass mein allererstes Spiel gleich unglaublich erfolgreich war. Das war natürlich Anfängerglück, muss man ganz klar so sagen. Ne? Ich meine, wahrscheinlich auch eine Mischung. Wir hatten eine gute Idee für eine Mechanismenkombination, haben das aber auch dann relativ gut umgesetzt und vor allen Dingen relativ ausbalanciert auch. Ne? Also über die Jahre ist es immer wieder passiert, dass sich Leute dann in Internetforen behauptet haben, dies oder jenes wäre zu stark, aber es war immer was anderes. Das ist immer ein schönes, sehr schönes Beispiel dafür, dass das Spiel offensichtlich doch irgendwie gebalanced ist. Und bei mir war das dann tatsächlich so, ich hatte ja erreicht, erstens, mein Name war jetzt auf der Schachtel, hat mich schon unglaublich stolz gemacht und das war so, konnte ich dann von meiner Bucketlist runternehmen und ich hatte gleichzeitig relativ viel Erfolg, also mein Ego, das ja jeder irgendwie so hat, das war schon, hatte schon alles erfüllt, ne? Und dann konnte ich eigentlich relativ locker an die nächsten Dinge rangehen, weil ich mir gesagt habe, so, ich habe ja schon erreicht, was ich erreichen wollte, was jetzt noch kommt, ist alles Bonus. Und von daher hatte ich da dieses, ich muss jetzt das und das machen und nochmal so erfolgreich sein, das hatte ich eigentlich nie. Also was mich mittlerweile tatsächlich ein bisschen stört, ist, dass meine Spiele, das ist natürlich auch meinem Spielgeschmack geschuldet, wie immer komplexer werden. Und ich glaube, ich mache jetzt echt absichtlich mal, ich sag's damit direkt dazu, weil die Leute uns ja nicht sehen, so Airquotes, dass ich so ein leichtes Spiel, das so sinnvoll ineinander verzahnt ist, ohne wahnsinnig viele Sonderregeln dabei zu haben und noch ein Mechanismus und noch eine Währung, die eingeführt wird und sowas, das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr. Also so ein unglaublich schlichtes Spiel zu machen, das fällt mir mittlerweile sehr schwer, weil am Ende packt man dann doch wieder noch einen Mechanismus drauf, um das Ganze rund zu machen und dann fühlt es sich besser an und so weiter. Ich habe das jetzt bei Sunavalo versucht, nochmal ein Spiel zu machen, das in sich eigentlich sehr einfach ist, aber für ein Zwei-Personen-Spiel ist es ja auch sehr, sehr komplex geworden. Aber ich würde schon sagen, dass das so an die Komplexität von La Granja, dass es ungefähr in dem Bereich so angesiedelt ist und das war schon so ein kleiner Yay, ich habe es geschafft, mich doch mal wieder einzuschränken.
Ja, jetzt sagen wir mal ganz kurz dazu für den Kontext, dass auch Sunavalo ein Boardgame Geek Weight Rating von 2,86 hat. Keine Frage, es ist nur ein Boardgame Geek Weight Rating, aber es ist halt das Einzige, was wir haben, um das quasi grob einzuordnen. Nur für die Leute da draußen, dass die mal einordnen können, was für dich ein einfacheres Spiel ist. Aber du sagst ja auch im Kern einfacher.
Genau, richtig. Also ich merke das immer wieder, wenn so ein Spiel... Also was ja heutzutage viele Spiele haben, ist, hier gibt's einen Bonus, da gibt's einen Bonus und so weiter. Und wenn dir gar nicht so viele unterschiedliche Boni einfallen, wenn du so ein Spiel entwickelst, ohne dass das völlig durchgeknallte Sondereffekte sind mit im Grunde einer halben Seite Regeltext oder sowas, dann merkst du relativ schnell, ich habe gar nicht so viel Zahnrädchen, um mir hier 12 verschiedene Boni auszudenken. Und dann merkst du relativ schnell, ah, ich habe hier offensichtlich ein Spiel, was gar nicht so wahnsinnig ausufert. Das sind zwar immer noch komplexe Spiele, aber die Schleifchen sind relativ eng alle, die da drum gemacht werden. Und ja, da gibt es natürlich dann Spiele wie Buro, wo es dann doch anders gelaufen ist. Ja, aber ne, nur mal zum Vergleich. Du hast gerade gesagt, was hat Sunavalo?
2,86,
aber sowohl Cooper Island als auch El Buro sind bei über 4,0. Ne? Also drüber. Also.
In der Tat, also du hast das Richtige gesagt, für deine Verhältnisse ist Sunavalo ja fast schon ein Familienspiel, also auf jeden Fall ein sehr leichtes Spiel, aber natürlich vergleichst du das dann eben mit einem Schwergewicht auch wie Cooper Island. Ich habe Cooper Island gespielt und muss sagen, dass ich es gerade in meiner Erstpartie fand ich es erstmal irgendwie ein bisschen brutal. Das war aber auch damals eine Zeit so, das war so meine noch frühe Zeit, wo ich noch nicht so lange gespielt habe. Und da muss ich sagen, fand ich es brutal, es gut zu spielen, wenn du weißt, was ich meine. Also da irgendwie nachher rauszugehen und zu sagen so, wow, jetzt bin ich mit mir selber zufrieden. Das hatte sich nicht so eingestellt, vor allem nicht in meiner ersten Partie.
Ja, da gebe ich dir natürlich absolut recht. Das ist bei Cooper Island wirklich so, dass ich weiß noch, dass sich so die letzten Tests, die wir gemacht haben, wo ich dann mit meiner Frau zusammen auch noch Extremstrategien getestet habe, da haben wir zu zweit irgendwie anderthalb Stunden gespielt, weil wir auch wirklich lange über unsere Spielzüge nachgedacht haben und ich hätte danach regelmäßig Kopfschmerzen. Wo ich dann gedacht habe, das ist für mich tatsächlich schon ein bisschen too much. Also ich hätte es im Nachhinein gerne ein bisschen weniger komplex gehabt, aber das war damals auch eine Zusammenarbeit mit dem Verlag, die das Spiel ganz klar im ExpertInnen-Sektor platzieren wollten. Und mein Prototyp war auch eigentlich eher so in die Richtung, es wird noch ein bisschen weniger komplex, ein paar weniger Schleifchen. Und die haben das aber dann absichtlich so gemacht, dass es dann doch mit den Kopfschmerzen irgendwie klappt. Und ich glaube, das haben die auch richtig gemacht, obwohl ich jetzt das nicht so hätte machen wollen. Aber das Spiel hat ja unter den Leuten, die sich gerne Kopfschmerzen beim Spielen zuziehen, einen wahnsinnig guten Ruf.
Ja, auf jeden Fall. So habe ich es auch kennengelernt in der Spielerinnen- und Spielergemeinschaft. Damals bei Frosted Games erschienen, damals. Es klingt so, als wäre es 20 Jahre her, aber ja, inzwischen, die Welt ist schnelllebig, Spiele sind schnelllebig. Das heißt, das war dann damals noch die Zusammenarbeit mit Matthias Notch von Frosted Games oder dann schon mit Matthias noch? Okay, also Matthias hat die Kopfschmerzen eingefordert, könnte man sagen.
Ja, zusammen mit Viktor. Viktor Kubilke war damals der Redakteur für das Spiel. Der ist damals von Eggart Spiele zu Frosted Games gegangen, weil Eggart Spiele ist ja verkauft worden. Und da hat er eine neue Herausforderung gesucht, hat die dann bei Frosted Games gefunden. Aber im Grunde, glaube kurz nachdem Cooper Island rauskam, oder zwei Jahre später, haben die dann ja auch angefangen, Deep Print aus dem Boden zu stampfen. Und dann sind sowohl Matthias als auch Viktor zu Deep Print rübergegangen. Und Matthias macht halt Frosted noch nebenbei oder lässt machen. Und aber deren gemeinsames Projekt, wo sie jetzt auch wieder zusammenarbeiten, Matthias und Viktor, sind dann Deep Print Games, ne?
Genau, Cooper Island 2019 erschienen, 2020 wurde Deep Print Games dann gegründet mit 5 Gesellschaftern, wenn ich mich korrekt erinnere. Auch dazu, wir haben ja mehrere Episoden mit Matthias, da gerne reinhören. Es gibt auch eine, die ich gerne in den Shownotes verlinke, wer da Interesse hat, wo er da noch ein bisschen ausführlicher über Deep Print Games und seine Beweggründe spricht, dann zu sagen, er macht jetzt nach Frosted Games nochmal ein Verlag auf. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dir und reisen nochmal ein klein bisschen zurück. Damals als La Granja, oder ich glaube, es heißt La Granja eigentlich, wenn ich mich nicht täusche im Spanischen, Correct. Aber wir blamieren uns hier alle nur wahrscheinlich, was die Aussprache angeht. Dann lassen wir es lieber gleich Deutsch. So, La Granja machen wir jetzt einfach so. Legen wir fest.
Mache ich auch immer so.
Sehr gut, das ist, glaube ich, einfach besser, weil ansonsten versucht man nur irgendwas und dann versteht kein Mensch, was wir hier sagen. Wie hat das denn damals dich verändert? Also du hast La Granja rausgebracht und dann gehst du ja schon sehr lange auf die Spiel in Essen und dann gehst du plötzlich auf die Spiel in Essen und hast so ein großes, durchaus bekanntes Spiel rausgebracht. Wie hat das denn, wenn überhaupt, deinen Auftritt auf der Messe verändert? Also jetzt nicht nur deinen Auftritt im Sinne von deiner persönlichen Attitude. Ich glaube jetzt nicht, dass du hingegangen bist und allen gesagt hast, hier, guck mal, ne, mein Spiel und so. Aber Uwe Rosenberg sagt zum Beispiel, Essen wäre so viel wie sein Wohnzimmer. Wie war das denn für dich, vor allem so in dem Jahr, als das Spiel erschienen ist?
Ja, das habe ich lange Zeit auch so gehabt, das Gefühl. Mittlerweile muss man sagen, dass das Spiel schon ultra groß geworden ist und meine Rolle sich ja auch ein bisschen verändert hat, weil ich jetzt immer an den eigenen Verlagsstand gebunden bin. Aber vor allen Dingen als Autor war das schon ein enormer Unterschied. Also um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, La Granja ist 2014 im Sommer rausgekommen und Spielworks hat das Spiel rausgebracht. Das konnte man, ich glaube, Anfang Juni oder sowas konnte man es vorbestellen. Und dann ist das auch nach 2 Wochen ausverkauft gewesen, weil es gab nämlich genau 1000 Spiele. Das war ein Riesenerfolg für den Verlag und das heißt, die Spiele waren, als dann die Messe angefangen hat, schon längst weg. 2014 gab es La Granja auf der Messe gar nicht. Aber auf dieser Messe haben sich dann, ich glaube, es waren damals 5 Verlage gefunden, die das Spiel neu rausbringen wollten. Und bei Spielworks war das damals so, dass das Verlagskonzept war, wir machen eine kleine Erstauflage von 500 oder 1000 Spielen und danach, wenn das Spiel nochmal rauskommt, dann nur woanders, aber nicht mehr selbst machen, ne? Und da hat damals dann der PD-Verlag gesagt, wir finden das Spiel aber so gut, wir machen eine deutsche Auflage auch noch, was ja eigentlich dann so das Konzept von Spielworks auch hätte sein können. Aber der PD-Verlag hat das Spiel dann noch rausgebracht, zusammen mit Stronghold Games und auf Englisch und so weiter. Da waren dann 5 Sprachen gleich dabei. Und da 2014 auf der Messe es kein La Granja gab, war das im Grunde 2015 eine Neuheit, weil es eben so selten war. Und damals, ich weiß gar nicht mehr, wie das heute so ist, war noch die Scout Fairplay-Wertung unglaublich wichtig. Und da muss ich auch gestehen, da hat La Granja dann so ein bisschen gecheatet, weil im Grunde hat La Granja 2015 die Scout-Wertung gewonnen, ist da als bestes Spiel gekommen. Aber das lag natürlich auch daran, dass schon 1000 Spiele im Jahr zuvor verkauft wurden und das Spiel bekannt war. Im Gegensatz zu allen anderen Neuheiten, die jetzt gerade auf der Messe rausgekommen waren. Das heißt, verdammt viele Leute, die dann auch so in diesem Kenner- und Kennerinnenbereich waren, die solche Spiele kennen, die wussten schon, was los ist. Die sind zur Verplay gegangen und wussten, La Granja ist ein gutes Spiel, ich gebe eine tolle Note. Und das, nachdem dann bekannt wurde, dass La Granja diese Fairplay-Wertung gewonnen hat, hatte ich auf einmal, ich glaube, 8 Verlage, die mich auf der Messe angesprochen haben und gefragt haben, sag mal, hast du nicht noch ein Spiel für mich? Kannst du mir nicht nochmal was zeigen? Und ich bin damals schon mit dem Prototyp von Cooper Island über die Messe gelatscht und habe das dann so noch 8 Leuten da unter die Nase gehalten, die auch alle das Spiel haben wollten. Also ich bin dann von der Situation unbekannter Spieleautor, der jetzt gerade ein schönes Erstlingswerk hat, bin ich zum bekannten Spielautor geworden, dem die großen Verlage alle die Tür eingerannt sind. Also die Verlage, die Spiele dieser Komplexität damals rausgebracht haben. Also da brauchte ich dann nicht mehr selbst anklopfen, sondern die Leute sind zu mir gekommen und haben geklopft.
Ja, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, da gehört auf jeden Fall auch Glück dazu, aber da gehört sicherlich auch viel, viel Arbeit und sicherlich, denke ich, auch Talent dazu. Also viel Arbeit eben vor allem. Das heißt, das Glück ist sicherlich immer eine Komponente, dass man sein Spiel dann an den Verlag bekommt. Aber ich denke, da gehört eine ganze Menge mehr dazu, zu den Sachen, die du gesagt hast noch kurz. Genau, die Scout-Fairplay-Wertung. Ich denke, sicherlich noch wichtig heute. Ich glaube, jedem ist klar, dass das nicht ganz einfach ist, das jetzt zu nehmen. Das ist das beste Spiel der Messe, weil natürlich die Scouts, das sind natürlich, ja, ich vermute mal hauptsächlich Leute, die das schon länger machen. Das heißt, da kommen dann auch wenig neue Leute rein, wenig Durchmischung und natürlich auch die Platzierung. Wie nah bin ich am Stand der Fairplay? Kann ich da vielleicht eben vorbeigehen oder wirbt der Verlag vielleicht auch damit, hey, bitte bewertet uns doch hier bei Fairplay, bei der Scout-Aktion. Das gibt's ja auch Verlage, die dann so Zettel auslegen. Und übrigens, wer mal zu dem Verlagskonzept von Uli Blennemann und Spielworks was hören möchte, auch den haben wir ja schon im Interview gehabt, auch da könnt ihr in den Shownotes fündig werden und könnt nochmal gucken, ob ihr die Folge euch vielleicht auch anhören möchtet. Auch ein sehr interessantes Spielkonzept. Uli Blennemann bringt ja auch wirklich ganz, ich sag mal, besondere Spiele, also nischige Spiele in einer Nische. Wir reden ja im Prinzip eh schon davon, dass wir in einer Bubble sind, wo wir uns in einer Nische bewegen, wo selbst ein super erfolgreiches Spiel sich vielleicht dann 5000 Mal verkauft. Und Uli Blennemann bringt dann eben ja auch Auflagen von 500 oder ja wahrscheinlich heute nicht mehr, aber 1000 Stück vielleicht.
Ja doch, er ist da glaube ich so wieder ein bisschen zurückgegangen. Zum Beispiel das Angel's Share von Scott Ames, was da jetzt rausgekommen ist, ist glaube ich auch auf 500 limitiert.
Wow, Wahnsinn. Also da muss man dazu sagen, 500 Stück, egal was der UVP ist, es ist, ja, also man kann alles drucken, man kann alles in jeder Stückzahl drucken, wenn man bereit ist, es zu bezahlen, aber selbst bei 1000 Stück ist es schwer, da irgendeine Gewinnerwartung zu haben. Also da reden wir sicherlich davon, dass das dann alles Herzensprojekte sind. Oder ein Herzensprojekt von dir und deinen Freunden, das war sicherlich auch der Meeplecast. Das ist in der Tat das Medium, über das ich dich zum ersten Mal wahrgenommen habe, glaube ich. Mhm. 2019, soweit ich weiß, habt ihr den Meeplecast gegründet, du mit drei Freunden. Und die letzte Folge ist dann am 15.01.2022 erschienen, nach 3 Jahren, die letzte Episode, genau 36 Episoden kann man dazu finden. Ich weiß noch genau, wo ich damals war, als ich die letzte Episode gehört habe. Da habe ich gerade einen Freund besucht, den lieben Boardgame Greek, Grüße an dieser Stelle. Wir haben damals immer über euren Podcast geredet und was wir da gehört haben. Ihr habt auch Interviews gemacht und so weiter. Was war denn deine, also speziell jetzt deine Motivation vielleicht damals in diesen Podcast zu gehen und den zu machen? Du warst ja damals auch schon Spieleautor. Wolltest du da einfach dann gerne irgendwie deine gelernten Weisheiten als Designer zum Besten gehen? Oder was war deine Motivation, diesen Podcast zu machen?
Also erstmal rede ich natürlich immer gerne über Spiele und habe natürlich als alter weißer Mann natürlich auch die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ist ja natürlich klar, ne? Und ich höre mich auch sehr gerne reden. Da müssen wir nicht drüber reden. Also das war natürlich, ist immer so ein Ego-Ding natürlich auch. Ja, ich rede gerne über Spiele und ich habe natürlich auch die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich muss dazu sagen, in einem hundertprozentigen Wissen, dass das eben nicht so ist. Aber ich nehme mir mal raus, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ich weiß aber, dass es nicht stimmt. Und dann kann man natürlich auch mal vom Leder ziehen, ohne dass das jetzt allzu schlimm ist. Die Motivation war einfach, also ich liebe Podcasts. Für mich sind Podcasts dann irgendwann so ein Lieblingsding geworden. Ich höre immer wahnsinnig gerne, vor allen Dingen über Fußball. Und ich mag Radio nicht, weil die da viel zu viel schlechte Musik spielen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Podcasts zu suchten. Und da hatte ich natürlich dann Lust, auch auf einen Podcast selbst zu machen. Erstens, ich rede gerne. Zweitens, ich liebe Podcasts. Und drittens, ich habe das dann gerne mit Freunden gemacht. Da ging es doch überhaupt nicht darum, irgendwie Profil zu haben oder sowas. Da ging es einfach nur darum, einfach mit Freunden über Spiele zu quatschen. So, mehr war das nicht. Also das war die komplette Motivation dahinter.
Man muss dazu sagen, dass Oda auch damals im Podcast immer der war, der sich selber auf die Schippe genommen hat. Viel Ironie dabei. Also wenn jetzt jemand Oda nicht kennt, so, und dann einfach mal den Meeplecast hören, da gibt's einige Folgen, wo du dich so bezeichnest als so der Star-Designer und so, das natürlich überhaupt nicht ernst meinst. Aber ja, ich fand's immer sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ich habe mich immer sehr gerne gehört und ich habe auch Carsten ein paar Mal in Bremen getroffen, damals, der auch am Podcast mitgemacht hat und auch so kleine Dinge für Verlage gemacht hat.
Ja, das muss man dazu sagen. Also ich habe aber auch immer wieder von guten Freunden dann den Kopf gewaschen bekommen und die haben gesagt, sag mal, wenn man dich jetzt nicht kennt, dann nimmt man dir das nicht ab, dass du da jetzt nur dummes Zeug laberst. Und Leute, die mich kennen, wissen halt, dass ich wahnsinnig gerne dummes Zeug laber. Und ich habe mich da halt auch gerne als den besten Spieleautor westlich der Wolga bezeichnet, wo ich dann immer schon denke, allein dieser Zusatz westlich der Wolga, da müssen die Leute schon wissen, dass er das nicht ernst meinen kann. Aber gut, ja, ich hab mich dann auch versucht, da zu bessern und nicht immer so viel Unfug zu erzählen.
Ich verstehe, was du meinst. Wenn man so einen Podcast macht, muss man irgendwie gucken, dass man sich ein bisschen umstellt. Also man kann halt nicht eben sprechen, als wäre man in einem Call mit Freunden, obwohl das sich für dich wahrscheinlich so angefühlt hat, weil du mit drei Freunden diesen Podcast gemacht hast. Und so hast du dann wahrscheinlich am Anfang auch geredet. So haben wir das mehr oder weniger am Anfang auch gemacht. Und dann, ja, mit der Zeit merkst du halt, dass ganz viele fremde Leute dich hören und das dann vielleicht nicht verstehen. Und natürlich denkt man sich dann teilweise, okay, du kannst doch nicht denken, dass ich das ernst meine. Aber ja, ich glaube, es ist eben so, dass manche Leute das dann vielleicht falsch hören.
Ja, ja, ganz genau. Und es ist auch so, dass ich mich auch gerne zum Honk mache, ne? Also das ist, ich habe das dann oft, das ist dann auch so ein bisschen zum Fremdschämen, so dass dann Freunde mir sagen, jetzt er schon wieder, ne? Jetzt kommt er wieder mit diesem dummen Spruch und ich habe den schon zum 10. Mal gemacht, aber ich habe dabei eine kindische Freude. Aber das habe ich mir dann, ich habe mich da ein bisschen gebessert.
Die wollen wir dir auf keinen Fall nehmen. Du hast mir jetzt gerade auch schon einen Titel für die Folge geliefert, nämlich Dummes Zeug mit Ode von The Game Builders.
Ja, die sehr gerne.
Sehr schön. Ich wollte kurz eine Genehmigung haben, bevor es heißt, dann lieber doch nicht. Ja, wo wir gerade bei The Game Builders sind, also nach 3 Jahren habt ihr den Podcast eingestellt, nach 36 Folgen. Da ist mir erst aufgefallen, dass man ja auch 36 Folgen über 3 Jahre veröffentlichen kann und das vielleicht ein bisschen more manageable ist im Vergleich zu, ja, ich weiß nicht, wann wir 36 Folgen released hatten, ich glaube nach einem Jahr oder so. Und ich zitiere mal den guten Hamlet aus dem Podcast. Es soll auch Leute geben, die vielleicht hier und da auch mal Spiele produzieren werden. Das heißt, ich kann annehmen, dass entsprechend am 15.01.2022 The Game Builders bei dir nicht nur im Hinterkopf war, sondern eher so direkt vorne unter der Stirn. Oder ist das falsch?
Nee, das war damals schon am Anlaufen. Wir haben die Firma im März gegründet, 2022. Aber wir haben im Grunde schon ein Jahr im Voraus mit der Planung angefangen, weil wir nämlich auch ein Wirtschaftsförderungsstipendium von der Wirtschaftsförderung Herne, Bochum, von der Wirtschaftsförderung Bochum bekommen haben. Und dafür mussten wir einen langen Juryprozess durchlaufen. Und als wir dann dieses Stipendium hatten, haben wir dann mit dem Verlag angefangen. Das heißt, das stand schon lange in der Luft. Stand es in der Luft? Nein. Im Raum? Es stand im Raum.
Ich glaube, besser im Raum als in der Luft, ja.
Ja, genau. Es stand im Raum. Und wir hatten dann natürlich auch schon mit den Arbeiten an Applejack angefangen und Anfang des Jahres. Und an was später Plantanubo werden sollte, haben wir ja schon 4 Jahre vorher gearbeitet, bevor es rauskam.
Das heißt, war für dich dann auch im Prinzip, ja, ich will es jetzt nicht zu plakativ machen, aber machen wir es doch mal zum Spaß, war dann so aus deiner Sicht für dich diese Verlagstätigkeit, die für dich anstand, so quasi dein Sargnagel für den Meeplecast? Hast du dir da gesagt, okay, wenn ich jetzt einen Verlag mache, habe ich da weder die Zeit, noch würde es sich da schicken, sag ich mal, öffentlich über Spiele anderer Verlage zu reden? War das so dann der Auslöser vielleicht für dich? Oder war es vielleicht einfach eine gemeinsame Entscheidung und es kam vielleicht auch gerade recht für dich?
Nee, das war eine gemeinsame Entscheidung. Also ich glaube, dass wir immer sehr viel Energie in den Podcast gesteckt haben. Wir haben auch oft darüber gesprochen, dass das unglaublich viel Arbeit ist. Vor allen Dingen damals hat Hamlet immer den Podcast geschnitten und alle haben dann immer so nachgefragt, wie sieht's denn aus? Und er so, ja, er hat halt 3 Kinder und einen richtigen Job und eine Familie und so weiter. Das muss man dann auch erstmal unter einen Hut bringen. Ich habe ihm dann irgendwann auch unter die Arme gegriffen beim Schneiden, aber es war immer unglaublich viel Arbeit. Und wir hatten auch irgendwie so ein bisschen den Anspruch, wir hatten uns ja als Nische so ein bisschen rausgenommen, dass wir immer irgendwie einen Gast haben, der dann mitquatscht, ne? Und das im Grunde so ein halbes Interview, halbe Gast in dem Podcast ist, also im Grunde ganz normal mitreden, aber dann auch so ins Interview rübergehen. Und das war halt auch immer wahnsinnig aufwendig, ne? Und da musste man dann immer Termine finden und so weiter. Und wir haben dann irgendwann gesagt, ja komm, bevor wir es gar nicht mehr machen, dann machen wir halt nur 4 Episoden pro Jahr, hatten wir uns dann überlegt, so einmal im Vierteljahr schaffen wir das dann wohl noch. Aber am Ende hat dann bei einigen, haben uns dann irgendwann drauf geeinigt, komm, wir lassen es einfach gut sein. Ich glaube, irgendeiner hat dann, ich will ihn jetzt nicht hier, Nee, alles gut, mache jetzt nicht. Einer von uns hatte dann gesagt, Leute, hat keinen Sinn mehr, ich lasse es sein, ihr könnt gerne weitermachen. Und dann haben wir aber gesagt, komm, dann lassen wir es alle ganz sein und spielen dann einfach stattdessen zusammen.
Ja, in der Tat, wer da mal reinhören will, Episode 36 des Meeplecast findet ihr auch hier in den Shownotes. So in den letzten 10 Minuten, 15 Minuten, sage ich mal, lasst ihr so ein bisschen die Bombe platzen. Ich meine, davor habt ihr es eigentlich gar nicht, aber dann in den letzten 10, 15 Minuten, da wird dann noch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, über das, was du gerade gesagt hast, wie viel Arbeit das war. Und ja, was soll ich sagen, ich kann das nachvollziehen. Wir haben ja auch massiv Interviewfolgen und der Aufwand ist enorm. Das heißt, nur weil es gerade passt, so heute zum Beispiel habe ich einen freien Tag und dann bin ich um 7 Uhr morgens aufgestanden, habe nochmal 3 Stunden fertig an einem anderen Skript gearbeitet und habe dann eine Aufnahme gemacht. Dann gab es technische Probleme und deswegen bin ich dann entsprechend knapp 20 Minuten danach jetzt in der nächsten Aufnahme hier mit dir. Und es macht doch immer Spaß. Auch jetzt gerade habe ich wirklich viel Spaß. Aber jetzt zu behaupten, es würde mir zu jeder Sekunde wahnsinnig viel Spaß machen, das wäre, glaube ich, gelogen. Da würde ich mich selbst belügen und alle anderen auch. Und ja, am Ende habt ihr es 3 Jahre lang geschafft. Ihr habt 3 Jahre lang diese Interviews produziert und ich sag's mal so, alles hat seine Zeit und es kommen ja auch immer neue nach, die auch gute Jobs machen. Und ja, natürlich, die Medien kommen und gehen. Ich glaube, das ist, liegt in der Natur der Sache, wenn man das als Hobby macht. Und wie du schon gesagt hast, der Hamlet, der hat 3 Kinder. Der hat dann in seiner Freizeit noch, keine Ahnung, man schreibt am Skript, man macht Termine aus und der hat dann noch den ganzen Kram geschnitten. Und ich kann sagen, wenn man 4 Leute hat oder vielleicht sogar 5 und so eine Aufnahme schneiden muss, ist das ein ganz anderer Aufwand, als wenn man das zu zweit macht oder wenn man sich vielleicht vorgenommen hat, das gibt's ja auch Podcasts, die machen das so, dass man gar nicht schneidet. Also zum Beispiel bei den Bretterwissern, die sagen ganz klar, sie schneiden im Grunde nicht, also nicht mittendrin. Und damit haben sie aber, damit ist der Podcast vielleicht langlebiger, weil sie weniger Arbeit haben. Weniger Arbeit, oder kann man jetzt nicht sagen, dass du hast, vermute ich, weil du hast dir ja gedacht, naja, okay, ich gründe jetzt halt einen Verlag. Natürlich jetzt auch nicht alleine, sondern zusammen mit Thorsten Hansson. Ich glaube, das ist auch einfach ein guter Freund von dir, wenn ich mich nicht täusche, kannst du gerne gleich noch erzählen. Das war dann, genau, hast du ja gerade schon gesagt, 2022 habt ihr die Firma gegründet. Das heißt im Prinzip, dass die Arbeit immer schon 2021 dann losgeht. Du hast dir also eigentlich nicht weniger Arbeit aufgehalst neben deinem Hauptjob, sondern ich hätte fast gesagt mehr. Und 2022 erschien dann auch euer erstes Spiel. Das war Applejack, ein Plättchenlegespiel, was ich auch gespielt habe. Hat mir gut gefallen damals, habe ich 2-3 Mal gespielt. Schönes Plättchenlegespiel von Uwe Rosenberg, das ihr auch an 6 andere Verlage verkaufen konntet. Also verkaufen im Sinne von lizenzieren. Mhm. Unter anderem auch nach China, was ich auch irgendwie cool fand, weil keine Frage, irgendwie desto weiter weg, desto mehr denkt man sich vielleicht, der Spielegeschmack ist vielleicht auch so anders und irgendwie ist es klar, dass es einfacher ist, ein Spiel, was man hier macht, in Deutschland und in Österreich rauszubringen, als jetzt in China. War das dann ein Auftakt nach Mars für euch? War das genauso, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Das war deutlich besser, als wir uns das vorgestellt haben, tatsächlich sogar. Also, was mir damals nicht klar war, obwohl ich es eigentlich schon hätte wissen können, ist, und das ich erzähle das immer gerne, weil viele Leute in der Branche ja immer so ein bisschen, oder auch außerhalb, also von den Spielenden da draußen, die denken sich dann immer so, ah, jetzt macht der Uwe Rosenberg schon wieder einen Verlag auf, ne? Ah, der hat wohl ein Ego und so weiter. Man muss das auch mal einordnen. Und zwar haben wir damals auch nicht ein Spiel von Uwe als erstes rausbringen wollen. Eben auch aus genau diesen Gründen, wo wir gedacht haben, ach, jetzt kommt der nächste Verlag mit dem Spiel von Uwe raus. Aber Uwe hat damals gesagt, Leute, tut euch selbst den Gefallen. Und zwar muss man das so verstehen, Uwe weiß ganz genau, was er mitbringt. Er ist ein sehr bekannter Spieleautor. Und der weiß natürlich auch, dass er sich oft wiederholt in seinen Spielen. Er weiß aber auch, dass die Leute das trotzdem gut finden und sich das gut verkauft. Und er hat uns damals gesagt, und zwar, wenn man Uwe jetzt persönlich kennt, dann weiß man, dass das nicht aus Eitelkeit passiert, sondern er hat gesagt, tut euch selbst den Gefallen und bringt ein Spiel von mir als allererstes raus. Und ich habe erst im Nachhinein verstanden, warum das so ist. Als kleiner Verlag ist man da, steht man vor der Herausforderung, man kann zwar tolle Spiele machen und dann bringt man die heraus, aber es weiß keine Sau davon. So, man muss erstmal wahnsinnig viel Geld in Marketing und Vertrieb und sowas investieren, und damit die Leute überhaupt wissen, ah, da gibt es einen neuen Verlag und der hat auch noch ein tolles Spiel. Wenn das jetzt ein Spiel von Andreas Odendahl ist, dann hat das schon eine kleine Aufmerksamkeit. Es gibt ein paar Leute, die kennen La Granja, es gibt ein paar Leute, die schätzen meine Spiele. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ein Uwe Rosenberg an Aufmerksamkeit generiert. Du hast auf einmal nicht nur die Spielenden, die davon gehört haben, ah, es gibt ein neues Uwe Rosenberg-Spiel. Wo gibt's das? Gamebuilders, nie gehört, aber Uwe Rosenberg hat man gehört. Die Leute spielen gerne seine Plättchenlegespiele, Patchwork und wie sie alle heißen. Das neue Spiel gucke ich mir auch an. Das heißt, die Leute kommen schon mal automatisch zu dir, obwohl sie überhaupt nicht wissen, wer du bist. Und das nächste ist, sämtliche Händler wollen auch gerne Spiele verkaufen. Und die wissen ganz genau, Spiele von Uwe Rosenberg verkaufen sich gut. Das heißt, sämtliche Händler, die wir sonst normalerweise hätten ja auf die zugehen müssen. Wir haben ein neues Spiel, wollt ihr uns das bitte abkaufen? Die kommen von alleine an. Und das ist ein absoluter Dealbreaker. Unglaublich, was dieser Mann für eine Aufmerksamkeit mit sich zieht. Und ich bin in der glücklichen Position, Uwe als einen guten Freund zu bezeichnen oder bezeichnen zu dürfen. Und das habe ich dann natürlich in dem Fall gerne mitgenommen. Aber ich habe es vorher überhaupt nicht so gewusst. Und am Ende muss ich sagen, so, ja, warum macht er das? Genau aus diesem Grund. Uwe hat sich so ein bisschen zum auferlegt, dass er gerne alle seine Freunde denen ermöglichen will, mit Spielen Geld zu verdienen. Und dann hilft er denen natürlich auch und bietet quasi im Grunde seine Prominenz also in Anführungszeichen natürlich auch, an, um dir dann eine Starthilfe zu geben. Und das war genauso. Und das nächste Spiel, was wir rausgebracht haben, war wieder mit Uwe Rosenbeck in Verbindung, war auch ein Riesenerfolg. Einfach auch, weil da Uwe Rosenbeck draufsteht. Ne? Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und das funktioniert wahrscheinlich nicht mit vielen Leuten so. Mit Stefan Feld wahrscheinlich noch und Friedemann Friese und vielleicht noch Martin Wallace oder irgendwie sowas, aber da gibt's nicht wahnsinnig viele von. Alexander Pfister, wie sie alle heißen, die Leute, die alle richtige krasse Namen mittlerweile haben. Und das war mir so nicht klar. Ne? Das hat absolut geholfen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da wirklich, wie du gerade gesagt hast, so Uwe Rosenberg, Stefan Feld, bei manchen von den anderen würde ich jetzt fast schon wieder Fragezeichen setzen, so aus der Erfahrung so des letzten Jahres oder so, sage ich mal. Ja, schwierig, aber in dem Falle natürlich toll, dass Uwe Rosenberg das macht. Ich glaube, man darf das auch dann irgendwie sagen, hey Leute, tut euch einen Gefallen, bringt ein Spiel von mir raus, das funktioniert, weil es ist ja ein Fakt. Also es gibt ja viele Verlage, die das gemacht haben und es funktioniert ja offensichtlich. Da gehören unter anderem ja auch Skelly Games dazu oder Squink Games, die noch relativ neu sind. Auch Würmgold zum Beispiel hat das auch gemacht und das sind nur ein paar von vielen. Das ist also offenbar ein guter Weg und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wem das schadet, auch wenn die Leute jetzt in Brettspielforen, sage ich mal, ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen, Unknowns.de oder so halt in der Regel, wenn die dann reden, ja, das nächste Plättchenlegespiel von Uwe Rosenberg, wie boring, die Meinung dürfen sie natürlich haben. Ich verstehe nur immer nicht, wo das Problem liegt. Also sie müssen es ja nicht kaufen und ich habe auch den Eindruck, dass der Markt eben, wie du eigentlich auch schon sagst, das ja auch möchte. Also es gab offenbar sowohl für Nova Luna Frameworks als auch Sagani gab es einen gewissen Markt und das scheint zu funktionieren und die Leute spielen das gerne und auch ich muss sagen, ich habe vor kurzem ein Plättchenlegespiel, ein recht neues von Uwe Rosenberg gespielt und dachte auch, naja gut, aber ich muss halt sagen, das Spiel war besser als vieles, vieles andere, was ich halt in dem Jahr gespielt hatte und deswegen war das kein Problem, dass es eine neue Iteration ist von einem Uwe Rosenberg Puzzlespiel. Ist es vielleicht auch so, dass die Leute gar nicht so viel Innovation wollen, wie sie immer sagen? Also ich sehe es da schon immer so, dass geschrien wird auf jeden Fall nach Innovation, nach was Neuem. Aber als jemand, der zumindest aktuell noch im Spielehandel arbeitet, demnächst nicht mehr, im Moment aber schon, bekomme ich halt mit, dass die Leute, ich weiß ja, was die Leute kaufen. Also ich sehe in großen Stückzahlen, die Leute kaufen, naja, Bekanntes hätte ich jetzt gesagt.
Das ist auf jeden Fall so. Also man muss da, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden. Und vor allen Dingen die Sache auch mal realistisch betrachten. Also ich selbst, ich bin ja auch auf der Suche nach dem nächsten Spiel, was einen originellen Mechanismus hat. Ne? Ich habe mich damals über Dominion riesig gefreut. Ich habe mich damals über Seven Wonders richtig gefreut. Ah, Seven Wonders, muss ich noch eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe damals, als das Spiel rausgekommen ist, habe ich das auf der Messe gespielt und ich war super geflasht davon. Boah, was für ein geiler Draft-Mechanismus. Und das Spiel macht das so gut. Und ich bin am Hall-Game-Stand gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Aquas 4 war oder was weiß ich. Es kam in dem Jahr auf jeden Fall ein neues Spiel von Stefan Feld raus. Und ich stand dann da mit Ralf Bruhn, dem Verleger von Hall-Games, und mit Stefan zusammen und wir haben ein bisschen gequatscht über Spiele, die wir so auf der Messe entdeckt haben. Und ich habe denen begeistert von Seven Wonders erzählt und gucken mich beide so an, so, okay, Seven Wonders, okay, Drafting-Mechanismus. Und dann meint Stefan nur so, ja, so ein bisschen so wie bei mir bei Notre Dame, ne? Ja, genau. Eigentlich so wie bei Notre Dame. Und alle haben das so als die neue Innovation gefeiert, die es ja auch war, weil das war ja Drafting in Reinkultur. Aber da muss man auch mal wieder sehen, Stefan hat das schon ein paar Jahre vorher gemacht. Ist einem manchmal so gar nicht bewusst.
Ich möchte auch mal kurz ein Beispiel einwerfen, weil das gerade so schön passt, weil Achenova so gefeiert wird. Unter anderem wegen diesem Aktionsauswahlmechanismus und wie dann der stärker und schwächer wird. Und ich hatte lange vorher Civilization ein neues Zeitalter gespielt und da existiert genau der gleiche Mechanismus und ich meine fast auch, wenn ich kann mich täuschen, auch zum ersten Mal und ich fand den großartig, aber ja, manchmal wird ein anderes Spiel irgendwie mit diesem Mechanismus dann assoziiert und erfolgreich als das, was ihn vielleicht erfunden hat, ne?
Ja, das war damals auch schon nichts Neues, glaube ich, dass du so ein Kartensystem hast, wo die Sachen dann stärker werden. Aber ja, genau. Ja, das ist ein schönes Beispiel. So, jetzt musst du den Turn wieder kriegen zu dem, was du eigentlich gefragt hattest.
Achso, das war genau. Fies, den habe ich dir geklaut, ja.
Ja, im Grunde suchen wir ja alle so ein bisschen nach dem neuen, tollen Spiel und feiern das dann auch sehr gerne. Aber man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, wann kommen denn solche Spiele raus? Du hast halt so solche die Szene verändernde Spiele wie Seven Wonders und wie Dominion und wie, jetzt fällt mir kein, ja, mir fällt schon wieder kein anderes ein, weil es die nicht so wahnsinnig oft gibt. Also, was spielen wir denn dann gerne? Weil wir wollen ja jedes Jahr neue Spiele haben. Dann nehmen wir doch das, was wir alle schon kennen, weil es nichts anderes gibt, weil Innovationen passiert nur alle paar Jahre mal. Und da muss man sich auch mal klar werden, wir jagen natürlich alle nach der neuen Innovation und suchen die und wünschen uns die. Aber gibt's die halt nur alle Jubeljahre mal und dann ist das ein Spiel. Aber wir spielen ja ganz viele Spiele. Und du kannst ja nicht erwarten von jedem Spiel, dass das die Spieleszene auf den Kopf stellt. Also natürlich sind viele Leute damit zufrieden, dass sie Sachen spielen, die sie zuvor auch schon gesehen haben, jetzt in einer neuen Variante. Oder da hat mal jemand was originell verzahnt oder wie auch immer, ne? Ist ja keine Frage. Aber ich finde immer diesen Wunsch nach Innovation absolut verständlich, aber kriegt man halt nicht ständig. Also wann schon, ne?
Wenn es mal so einfach wäre, ne? Es muss ja auch Innovation sein, die dann wirklich funktioniert. Auch das kann ja mal sein, dass man was Innovatives bringt, aber es funktioniert dann irgendwie doch nicht so. Und dann muss man es vielleicht weiterentwickeln und irgendwann kommt es dann raus. Eventuell ja auch bei dir im Verlag. Jetzt sind wir ja schon dazu übergegangen. Du hast mit einem Freund zusammen einen Verlag gegründet, eben The Game Builders. Und naja, also ich weiß durchaus, was in so einem Verlag alles anfällt. Das sind zehntausende Sachen von Messeplanung. Da gehört ganz viel dazu, wie, wo kriege ich eigentlich ein Kassensystem her und wie funktioniert das überhaupt? Und Bürokratie und 5 Milliarden, Millionen Mikroentscheidungen, die man ständig und dauerhaft und immer trifft. Projektmanagement, ganz viel Koordination, Kommunikation, Presseanfragen, alles nur ein paar Beispiele von 10.000 Sachen, die man in so einem Verlag hat. Was sind das denn für Aufgaben, die du im Verlag konkret übernimmst? Und wie viel Zeit nimmt das eigentlich ein? Weil du ja auch schon gesagt hast, hauptberuflich bist du Assistenz für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die, soweit ich gelesen hatte, querschnittsgelähmt sind. Wie viel Zeit hast du dann? 2 Vollzeitjobs? Muss ich mir das so vorstellen?
Ich versuche das so ein bisschen zu managen. Das Schöne ist, ich konnte, als wir dann mit dem Verlag losgelegt haben, in meinem Hauptjob die Stunden so reduzieren, dass ich mich zum Beispiel um diesen ganzen Komplex wie eigene Krankenversicherung und so weiter gar nicht kümmern musste. Das heißt, ich bin im Angestelltenverhältnis geblieben, aber zu einer sehr reduzierten Stundenzahl und konnte dann mit Hilfe dieser Wirtschaftsförderung, wo wir dann ein bisschen Geld im Monat gekriegt haben, konnte ich dann das kompensieren, ne? So dass ich dann wahnsinnig viel Freizeit hatte und das dann machen konnte. Mittlerweile ist der Verlag wieder so ein bisschen zu einem Hobby geworden, weil es gerade schwierig ist. Das merken nicht nur wir, sondern das merken viele Verlage im Moment. Es kommen erstens sehr viele neue Verlage und zweitens ist die, ich habe das ja auch immer für irgendwelchen Unfug gehalten, was da die Wirtschaftsprognosen waren, aber mittlerweile muss ich sagen, ja, ich merke es auch als Verleger, merke ich schon, dass die Leute gerade weniger Geld in der Tasche haben und weniger Spiele kaufen, weil man die nicht essen kann. Und manchmal einige Wisse essen können, aber schmeckt halt nicht so gut. Und ja, die ganzen Aufgaben, die du gerade beschrieben hast, die haben wir. Wir haben dafür natürlich auch noch Leute, die uns helfen, aber im Grunde müssen wir uns darum kümmern. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum wir eben nicht so wahnsinnig gut in Marketing und Vertrieb sind, weil wir 2 Spieleautoren sind, die das gegründet haben und wir wollten eigentlich gerne Spiele machen und müssen jetzt den ganzen anderen Kram so on the fly lernen. So ein bisschen, ja, da fehlt uns sicherlich auch jemand, der das unternehmerische Know-how mitbringt. Und ich glaube, das ist in vielen Verlagen der Fall, die sich so aus dem Wunsch heraus gründen, das sind eigentlich alles Spieler und Spielerinnen, die wollen was mit Spielen machen. Und dann haben sie auf einmal einen Verlag und so ein Verlag funktioniert eigentlich erstmal unabhängig von dem Produkt. Also ob ich jetzt Autos verkaufe, Spiele oder irgendwas anderes, da spielt erstmal eigentlich keine große Rolle, wenn man sich so Verlagstätigkeit anguckt. Da muss man im Grunde unternehmerische Lösungen finden. Und das ist schon eine krasse Aufgabe, ne? Die hat mir 2 Jahre extrem viel Spaß gemacht, aber mittlerweile merke ich halt auch, ich würde auch gerne mal wieder an Spielen ein bisschen intensiver arbeiten. Da habe ich wahnsinnig wenig Zeit für, wenn ich an den ganzen anderen Bums noch gemacht werden muss.
Jetzt habe ich da so ein bisschen rausgehört, dass du von allem ein bisschen was machst, weil es ja gar nicht anders geht in so einem kleinen Verlag. Kurze Zwischenfrage, du hast gesagt, dass du deinen Hauptjob dann runterfahren musstest. Ist das dann noch was, alles, was dich erfüllt? Ich meine, ich nehme jetzt an, du machst deinen Hauptjob eigentlich auch gerne als Assistenz. Ist es dann für dich vielleicht auch ein bisschen so, dass du dir manchmal denkst, du würdest vielleicht gerne mehr Zeit da verbringen, weil das ja, denke ich mal, auch ein schöner Job sein kann, eben auch mit Menschen zu arbeiten?
Ja, das ist auf jeden Fall was, was ich nicht aufgeben wollte. Also ich bin bei einem Rollstuhlfahrer angestellt, da arbeite ich mittlerweile seit 14 Jahren. Das ist auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis, obwohl es natürlich auch professionell ist. Aber wenn man so eng mit Menschen zusammenarbeitet, dann ist das auch was anderes, als wenn, ja, wie gesagt, ich Autos verkaufe, ne? Oder Autos schraube. Und da entwickeln sich dann schon mit dem Kunden eben auch teilweise enge Freundschaften. Und das möchte ich auf keinen Fall aufgeben, weil ich das auch für mich als sehr belohnend empfinde. Ich muss allerdings auch sagen, ich arbeite jetzt seit über 25 Jahren in der Pflege. Also ich werde auch nicht jünger, habe auch schon Rückenprobleme. Wenn es jetzt nicht mehr ganz so viel ist, bin ich nicht traurig drum. Und das ist so ein bisschen der Wunsch auch dahinter, dass ich den Job immer weitermachen kann auch noch in geringem Ausmaß, aber trotzdem dann halt auch meine Spiele machen kann und damit hoffentlich dann so viel Geld verdiene, dass ich mir das leisten kann, nur noch wenig in meinem Hauptjob zu arbeiten.
Ja, verstehe ich total. Kurze Frage noch, was mich interessiert. Kannst du mit deinem Kunden und dann eben auch mit dem freundschaftlichen Verhältnis auch mit ihm in irgendeiner Art und Weise irgendwas spielen? Also gibt es irgendwie Spiele, die geeignet sind, die man dann vielleicht mal auch spielen kann? Der weiß ja bestimmt auch, was du noch beruflich machst.
Nö, das wäre theoretisch sicherlich machbar, aber wir Spieler und Spielerinnen, wir denken ja immer, dass alle eigentlich begeistert sein müssten von Spielen, weil wir selbst begeistert davon sind. Aber das ist nun mal nicht der Fall. Und bei meinem Kunden ist das so, dass der an Spielen ganz wenig Interesse hat. Und das ist auch in großen Teil von meinem Freundeskreis so, den ich also schon länger habe als meine Spielebegeisterung. Die gucken manchmal schon so ein bisschen mitleidig, was der da jetzt schon wieder alles macht. Aber ja, ich habe natürlich auch viele Freunde, seitdem ich spiele, die gerne spielen. Aber ich sag mal so, ich finde das immer, wenn man das mal realistisch betrachtet, es wird ja immer so ein bisschen um das Kulturgut-Spiel gekämpft, das natürlich völlig, völlig in Ordnung ist. Und das Spiel hätte es auch verdient. Aber ich finde es auch nicht ungewöhnlich, dass zum Beispiel Computerspiele oder Bücher einen deutlich höheren Stellenwert in der Gesellschaft haben als Brettspiele, weil einfach viel mehr Leute lesen, als Leute spielen. Und das muss man sich im Grunde auch mal vergegenwärtigen. Spielen wird zwar immer populärer, auch jetzt so nach der Corona-Zeit. Puzzeln und Spielen hat da einen ziemlich Auftrieb erfahren, aber wir sind immer noch meilenweit davon entfernt, sowas Ähnliches wie die Buchbranche darzustellen. Und dort entsprechend ist das auch so. Ich habe Leute, die spielen, die können spielen, die sind auch, wenn sie mir komplexe Spiele spielen, haben die auch eine Chance, weil sie auch einfach intelligent genug sind. Die sagen sich aber, warum nicht lieber ein Bierchen trinken?
Ja. Absolut. Manchmal möchte man vielleicht ja auch abschalten, das ist das, was ich von vielen Leuten dann mitbekomme, dass die das durchaus könnten, aber jetzt gar nicht die Lust haben, sich dann auch noch in ihrer Freizeit vielleicht mit, ich will es jetzt nicht intellektuellen Dingen, aber Dinge, die man halt berechnen, wo man sich halt irgendwie anstrengen muss, geistig auseinandersetzen wollen. Jetzt bist du dazu übergegangen, aber für euren Verlag auch die Spiele zu designen. Das heißt, du musst dich mit diesen komplexen Dingen beschäftigen, von einer anderen Herangehensweise. Du bist zumindest Co-Autor. Ich weiß nicht, ob es bei euch mal einen Hauptautor und Co-Autor gibt, aber du bist auf jeden Fall Mitautor von den meisten eurer Spiele. Also die meisten, weiß gar nicht, ob das stimmt, aber den großen auf jeden Fall. Also Plantanubo, Sunavalo und jetzt auch Northgreen. Wie ist das denn? Du bist ja Autor und der andere Autor, der arbeitet dann unter Umständen wie bei Northgreen auch mit in der Firma. Ihr habt ja gar keine Redaktion. Das heißt, also wer macht für euch die Redaktion? Weil ich denke mir dann so, manchmal muss eine Redaktion ja richtig hart den Rotstift ansetzen, Dinge streichen und das möchte man als Autor vielleicht nicht. Kommen da nicht ganz andere Spiele raus, als wenn du jetzt früher oder du hast ja teilweise auch noch machst, vielleicht deine Spiele abzugeben? Und dann bearbeitet das eine Redaktion. Ich weiß von Stefan Feld, dass der teilweise da an Queen Games für die City Collection Spiele abgibt und dann erst später, wenn das Spiel rauskommt, sieht, ach, das habt ihr ja ganz anders gemacht hier. Ist das nicht eine ganz andere Herangehensweise? Kommen da nicht ganz andere Spiele heraus bei eurem Verlag, als wenn du sie woanders rausbringen würdest?
Das ist jetzt wirklich eine sehr spezielle Frage. Und da müsst ihr jetzt theoretisch ausholen. Also ich weiß von Stefan oder zum Beispiel auch von Rüdiger Dorn, dass die überhaupt gar keine Probleme haben mit Änderungen und völlig emotionsfrei Mechanismen austauschen und hier und vor und zurück. Ein schönes Beispiel. Ich habe irgendwann mal einen Prototyp gespielt. Der hatte einen fantastischen Mechanismus drin von Stefan Feld. Und zwar musste man da so Streifen aneinander puzzeln. Und je nachdem, wie ich diese Streifen gelegt habe, habe ich dann Aktionsmarker bekommen. Und das Spiel war überhaupt nicht gut. Das hat nicht funktioniert. Aber dieser Mechanismus, der war toll. Und dann hat er den Mechanismus rausgeschmissen und das Spiel ein bisschen umgebaut. Und dann war das nachher Aquas 4. Das hat diesen Streifenmechanismus überhaupt nicht. Und ein paar Jahre später spiele ich dann den Prototyp von, was später Bonfire werden sollte, und habe gesagt, guck mal, da ist er wieder. Fantastisch. Und in Bonfire ist dieser Streifenmechanismus drin und er ist fantastisch und passt super zum Spiel. Das ist zum Beispiel so eine Sache, das weiß man, wenn man Stefan Feld kennt und wie der arbeitet. Nur weil so ein Mechanismus nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es den vielleicht später nochmal irgendwann geben könnte. Ne? Das ist da zum Beispiel eine wahnsinnige Stärke von Stefan. Und bei mir ist das halt so, dass ich Spiele tatsächlich auch so ein bisschen nicht unbedingt aus einem professionellen Blickwinkel mache, was ich eigentlich sollte, aber für mich geht es da viel um Selbstverwirklichung. Also ich möchte die Spiele gerne so umgesetzt haben, wie ich es gerne hätte. Und das beißt sich dann oft mit jemandem, der als Redakteur dann, da geht's auf Verlagsebene geht's dann nicht mehr um Selbstverwirklichung, sondern da geht's dann darum, muss man auch Geld mit verdienen mit dem Spiel. Und ich habe ja eben schon anklingen lassen, dass das bei Cooper Island damals durchaus der Fall war. Ne? Also der Verlag hat das Spiel dann verändert und ich habe mit Veränderungen so lange keine Probleme, solange ich damit einverstanden bin. Und das war ich dann damals nicht. Und das ist wahnsinnig unprofessionell von mir. Ja, also im Grunde der Verlag und die Redaktion von dem Verlag von Frost Games, die haben damals überhaupt nichts falsch gemacht. Das war vielleicht dann eher so ein Kommunikationsproblem. Das passiert dann auch oft in solchen Spielentwicklungen, dass man vielleicht vorher mal über Dinge redet, bevor man sie dann macht. Und dann entsteht da auch ein besseres Verständnis für die gegenseitigen Problemchen. Und ich habe dann damals bei Cooper Island gesagt, ja, macht mal so, wie ihr meint. Und am Ende ist dann was rausgekommen. Ja, das ist natürlich gut. Aber ich war da immer so ein bisschen unzufrieden mit. Und ich bin halt so jemand, der damit nicht gut klarkommt. Und ich habe damals schon gemerkt, mit mir zusammenarbeiten ist nicht so leicht, wenn man das professionell angeht. Und ein guter Redakteur oder eine gute Redakteurin, die wird wahrscheinlich so die eine oder andere schlaflose Nacht mit mir haben. Und ich dann auch mit den Entscheidungen, die da verlagsseitig getroffen werden. Und ich habe mir damals gedacht, entweder hörst du auf mit dem ganzen Entwickeln von Spielen, einfach aus Selbstschutz, oder du machst es halt selber. Und das war jetzt die Konsequenz daraus.
Ich muss ja sagen, das ist ja auch komplett reflektiert. Und ich sag mal so, wenn ein Verlag, eine Redaktion weiß, was sie da mit dir bekommt, kann sie ja anhand dessen auch entscheiden, ob sie jetzt ein Spiel mit dir machen würde oder nicht. Das ist ja dann zumindest klare Kante, dass du sagst, Veränderungen nur, wenn ich einverstanden bin. Ich sag mal so, bist jetzt auch nicht komplett der einzige Autor. Gibt's natürlich immer wieder mal, wo dann halt entweder durchgesetzt wird, was man haben möchte oder nicht. Also ich weiß, dass das in Redaktionen immer halt so ein Ding ist. Und ja, da hat man halt, wie du schon sagst, auch einfach verschiedene Interessen irgendwo, was auch ganz natürlich ist. Und so gesehen, sage ich mal, wird es da immer wahrscheinlich ein Spannungsverhältnis geben. Aber heute kannst du deine Spiele natürlich auch selber rausbringen. Im Moment ist es bei euch so, dass ihr, ich glaube, mit Northgreen sind es 8 Titel, die ich in eurem Sortiment gefunden habe. Da gehören auch halt mehrere kleine Titel dazu, auch Lokalisierungen. Es gibt euch seit 2022. Das heißt, wenn wir Northgreen mit einrechnen, sind es dann eben 8. Das heißt, es sind jetzt weniger als 2 pro Jahr. Deiner Erfahrung nach, reicht das für den Verlag, um A, im Gespräch zu bleiben und B, auch von den Verkäufen her irgendwie die Rechnungen zu bezahlen?
Ja, wir schreiben also auf jeden Fall schwarze Zahlen. Das auf jeden Fall, aber es reicht halt nicht im Moment, um 2 Leute zu ernähren, die in dem Verlag arbeiten. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Deshalb arbeite ich jetzt auch wieder mehr bei meinem alten Job und muss halt dafür sorgen, dass ich monatlich meine Rechnung, meine Miete und so weiter bezahlen kann. Das schafft der Verlag eben noch nicht. Aber da wollen wir gerne hin und das ist dann oft auch so ein Prozess. Ne? Also früher hat man, glaube ich, gesagt, man braucht irgendwie so 5 Jahre, um so eine Firma ans Laufen zu bringen. Und nachdem man einen guten Start hat, geht man meist durch so ein Tal durch. Und nach 5 Jahren ist das dann besser. Ich habe mittlerweile schon gehört, dass sich das geändert hat, dass man da manchmal länger als 5 Jahre braucht, um durchzuhalten. Und ich glaube, dass wir gerade durch so eine Senke gehen. Und wir machen jetzt einfach weiter Spiele in der Hoffnung, dass wir dann da irgendwann ein richtig gutes Spiel haben oder auf dauerhaft so viele gute Spiele, dass wir dann aus dieser Senke rauskommen und dass sich das dann verbessert alles. Ne? Und da setzen wir jetzt genau an. Das nächste Spiel wird wieder ein komplexes Aufbau-Strategiespiel. Und wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir da jetzt gerade ein gutes Spiel haben. Ich glaube auch nicht, dass man mehr als eins pro Jahr haben sollte, dieser Sorte. Manchmal glaube ich sogar, ist es besser. Also tun wir jetzt mal so, als wenn das Northgreen jetzt wahnsinnig erfolgreich werden würde. Dann wäre es wahrscheinlich sogar besser, nächstes Jahr nicht noch ein Spiel zu haben, so was da wieder in die gleiche Kerbe haut, sondern eventuell sogar noch ein Jahr zu warten und dann nächstes Jahr ein anderes Spiel rauszubringen, was einen komplett anderen Charakter hat, wie zum Beispiel ein reines Zwei-Personen-Spiel oder sowas. Aber einfach damit das Spiel nochmal atmen kann. Das weiß ich zum Beispiel von Uwe, der aktiv seine Spiele zurückgehalten hat, um anderen Spielen mehr Zeit zum Atmen zu geben. Ne? Und ich weiß damals noch, ich glaube, er hatte dann irgendwann, ich habe ja regelmäßig mit Uwe seine Spiele getestet und wusste, was da noch so alles kommt. Und dann hatte der irgendwann Caverna draußen. Und Caverna war so erfolgreich, da hat er gesagt, dieses Jahr gibt's kein neues Spiel von mir. Caverna braucht noch ein bisschen mehr Platz zum Atmen. Das funktioniert gut. Ne? Und dann kam das nächste dicke Ding halt erst später raus. Und in dem Jahr nach Caverna kamen dann eher so kleine Spiele. Und das ist, glaube ich, je nachdem, wie es so läuft, muss man das immer wieder neu einschätzen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Sichtbarkeit von Spielen ist unter Umständen, da muss man teilweise was künstlich vielleicht auch mal zurückhalten oder halt genau planen, damit das Spiel nicht einfach komplett untergeht und dann halt einfach nächstes Jahr vielleicht schon wieder 2 in gleichem Kaliber, auch noch im gleichen Verlag, das heißt gegebenenfalls am gleichen Verlagsstand kommen, kann ich total nachvollziehen. Wie schwer ist es denn überhaupt, wenn wir heute auf die Spiel gucken? Du hast vorhin schon gesagt, die wird immer größer. Letztes Jahr kam Halle 7 dazu, dieses Jahr kommt Halle 8 dazu. Und ich denke mal, dass wir vermutlich alle, vermuten könnten, wo es noch hingehen wird, weil ich sag mal so, offenbar möchte man wachsen. Wenn wir jetzt dieses Jahr schon an der Kapazitätsgrenze sind, würde ich jetzt mal nicht ausschließen, dass die Messe vielleicht auch irgendwann umzieht. Sie ist in jedem Falle riesengroß. Wie schwer ist es denn überhaupt auf dieser Veranstaltung jetzt spezifisch, dann auch noch als kleiner Verlag irgendwie mit seiner Neuheit aufzufallen? Ich meine, da gibt es tausende Spiele. Das muss doch immer schwerer geworden sein, auch in den letzten Jahrzehnten.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass das, was ich eben erzählt habe, Caverna ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, dass das immer noch wahr ist. Also ich glaube schon, mittlerweile brauchst du jedes Jahr deinen Aufschlag, weil Essen für kleine Verlage als Verkaufspunkt wahnsinnig wichtig geworden ist, ne? Weil du da einfach große Margen hast. Ne? Wenn du Rabatte an den Handel geben musst, dann verdienst du nur die Hälfte von dem oder sogar noch weniger, als wenn du deine Spiele direkt an die Kunden verkaufst und dafür ist Essen ein super Ding, vor allen Dingen, weil auch ganz viel Publikum aus dem Ausland kommt. Und jetzt müssen wir es mal einfach auch mal so aus so einem wirtschaftlichen Standpunkt betrachten. Da kommen Leute nach Deutschland aus der ganzen Welt. Das sind in der Regel keine armen Schlucker. Und da kommen Leute, die sich das leisten können, nach Essen zu reisen und da auch noch Spiele zu kaufen. Also haben wir in Essen im Grunde eine Kundschaft, die sich leisten kann, viel Geld auszugeben. Und das ist ein Punkt, den man bedenken muss. Das ist jetzt ganz unromantisch, dass man sagt, okay, da kommen viele Leute, die haben Geld. Und das ist ja im Grunde auch das Prinzip von solchen Crowdfunding-Kampagnen. Ne? Crowdfunding-Kampagnen funktionieren auf der ganzen Welt und da kaufen Leute in den einzelnen Ländern, die sich sowas einfach leisten können. Ist einfach so. Man hat halt gleich einen viel größeren Markt als nur Deutschland. In Deutschland ist der Markt dann relativ begrenzt, aber wenn auf einmal noch ganz Europa, die USA und auch noch Asien dazukommt, hast du auf einmal wahnsinnig große Menge an Leuten, die wahnsinnig viel Geld haben. So funktioniert Kickstarter und diese ganzen Crowdfunding-Sachen funktionieren so und im Grunde funktioniert Essen auch so. Das heißt, man will da eigentlich gerne ein Spiel haben, bei dem man eine große Marge hat und da Geld verdienen kann. Und das ist als kleiner Verlag, ist das enorm wichtig. Und ich glaube mittlerweile, dass so große Verlage, die gehen auf solche Messen gar nicht, um Geld zu verdienen. Die haben da so riesige Stände, die können das gar nicht wieder erwirtschaften. Vor allem mit kleinen Spielen. Bei denen ist das dann alles Marketingbudget, so einen Stand zu machen und die Verkäufe, die sind so ein bisschen, nice to have, Aber für einen Verlag wie uns ist das wichtig. Wir müssen unsere Spiele auf der Messe gut verkaufen, weil das ist das die Basis für unsere dafür, dass wir Geld verkaufen, dass wir Geld verdienen können.
Ja, und auch das muss man, also ganz ehrlich, so unromantisch muss man manchmal sein. Das ist im Übrigen auch, also unromantisch zu sein, im weitesten Sinne ist auch das Thema unserer jetzt letzten Folge. Also wir befinden uns heute eigentlich am 12.06.2026, aber da erscheint diese Folge nicht, sondern genau 2 Wochen später. Aber wenn ihr mal zurück auf die letzte Folge von eben diesem Datum geht, da bin ich mit Uwe Bursig von Skellig Games auch sehr unromantisch. Das klingt merkwürdig. Machen wir weiter. Ode, also ihr seid ja als Verlag seit 2021 habt ihr angefangen mit den Arbeiten, 2022 habt ihr ihn gegründet. Ihr arbeitet eng zusammen mit Calderan. Das ist, glaube ich, so an sich ein Unterverlag oder ein Imprint, ich weiß nicht genau, vom Verlagshaus Kraterleuchten. Die gibt es auch erst seit 2021. Kannst du mir uns allen mal ein bisschen näher bringen? Das ist ja eigentlich ein Buchverlag, sicherlich ein Vorteil, dann auch den Zugang zum Buchhandel zu haben, wo man die Spiele dann anbieten kann, eben auch bei Zeitfracht, Umbreit, Libri und so weiter, sodass es auch zu Läden wie Thalia zum Beispiel geht. Kannst du uns mal näher bringen, wie da die Zusammenarbeit aussieht und wie sie überhaupt entstanden ist?
Das kann ich gerne machen. Der Thorsten Hansson, mit dem ich zusammenarbeite, der ist Journalist. Und er hat lange Zeit ein Journalistenbüro in Bochum gehabt und hat da Zeitschriften für Unternehmen und sowas gemacht. Und der hat immer zusammengearbeitet mit einem Grafikdesigner, der ihm die Zeitschriften dann gelayoutet hat. Das ist der Björn, der bei uns auch sämtliches Layout macht mittlerweile. Und das ist eine Sache, eine Teamarbeit, die machen das schon seit irgendwie 15 Jahren zusammen. Und als wir dann Bedarf für solche Sachen hatten, für eine Spielregel, für Spielmaterial, das gelayoutet werden muss und so weiter, braucht man einen Grafikdesigner. Und da hat Thorsten natürlich wieder den Björn mal angeschrieben, kannst du das auch für uns machen? Und Björn ist halt Mitgesellschafter von Kraterleuchten. Und das ist im Grunde ein Verlagshaus, was aus 3 Gesellschaftern besteht und aber auch nicht viel mehr Leuten. Da sind, glaube ich, noch, ich glaube, 2 oder 3 halbe Stellen, die besetzt haben mit anderen Leuten. Im Grunde ist das auch ein ganz kleiner Laden und das sind halt Freunde von uns, die einen Buchverlag haben und die gesagt haben, wir haben die Vertriebsstrukturen schon, die sind technisch wahnsinnig gut aufgestellt, wir können das alles leisten und wir hatten halt das Problem, dass wir in diese ganz typischen Brettspiele-Vertriebskanäle nicht so gut reingekommen sind und haben das dann mal auf diesem Wege versucht und als wir dann die Sache am Laufen hatten, haben wir halt auch gesagt, ja, ihr habt guten Zugang zum Buchhandel, dann lasst uns doch auch Spiele machen, die gut für den Buchhandel sind. Und so ist das dann halt entstanden mit Tinderblocks, weil ich den Caesar von Ellicott Games kennengelernt habe. Und ich wollte eigentlich, dass der Applejack auf Englisch rausbringt, habe ihm da das Spiel gezeigt und habe ihm so ein bisschen erzählt, was wir so machen. Und da hat er hinter sich gegriffen, hat Tinderblocks raus, hier, nimm mal mit. Ist super für den Buchhandel. Und das war super für den Buchhandel. Und dann haben wir das auf Deutsch rausgebracht. Und Kitten und jetzt Barbecues und so weiter. Und so ist das halt alles entstanden. Also im Grunde, ja, Calderan ist ein Fantasy- und Science-Fiction-Verlag in diesem, also Imprint, in diesem Verlagshaus. Und die haben dann quasi so den Vertrieb für uns in diesen Verlag mit integriert.
Und zwar nicht nur für Spiele, sondern auch für Bücher, denn es gibt 2 Bücher, und zwar zu Planta Nubo und zu Navalo. Die spielen eben auch in dieser fiktiven Solarpunk-Welt, Overgrown heißt die. Wie funktioniert das? Also ich finde ja, dass das Artwork von Lukas Siegmund das auf jeden Fall hergibt, sage ich mal, dass das einfach auch schöne Bücher sind, weil es halt auch schöne Spiele vom Cover her schon mal sind. Wie gut läuft das, diese Bücher? Wie kommen die an? Wird das in Zukunft noch weiter forciert? Macht ihr da mehr?
Also das ist erstmal eine schöne Sache, nice to have. Und das ist im Grunde ein Marketing-Tool, das wir benutzen. So wirklich lohnt sich das wahrscheinlich finanziell nicht. Aber es ist eben eine Möglichkeit, um eine schöne Geschichte zu erzählen. Ne? Also wenn du jetzt so einen Rezensenten hast, oder eine Rezensentin von Behind Board Games, die möchte gerne da über unser Spiel was machen. Und dann kannst du da auch noch ein Buch dazu geben, weil die Aufgabe von Rezensenten ist ja, eine Geschichte darüber zu schreiben, über das Spiel. Und was ist jetzt das Herausstellungsmerkmal von einem Spiel? Da muss man sich dann oft Sachen aus den Fingern sorgen, vor allen Dingen, wenn dann das dann Spiele sind. Wir haben ja eben über Innovation gesprochen, die gibt's nicht oft. Und dann musst du den Leuten aber irgendwie erklären, warum ist denn jetzt dieses Spiel so toll? Und da muss man sich halt was überlegen. Und wir haben uns dann damals gedacht, wir geben den Leuten auch ein Buch mit, dann haben die schon mal was, worüber die schreiben können. Und außerdem ist das sowieso super cool. Also es ist jetzt nicht nur als Marketing-Tool gedacht, sondern auch einfach, weil wir das machen können. Und es ist unglaublich cool, ein Buch zum eigenen Spiel zu haben. Und also auf der einen Seite, klar, da steckt auch irgendwie ein Plan dahinter. Auf der anderen Seite, man kann es auch einfach machen und es ist halt geil. Also ich hätte nie gedacht, dass es mal irgendwie zu meinen Spielen Büchern gibt, wo Leute, die wahnsinnig kreativ sind, sich Geschichten zu ausdenken und da im Grunde dieser Welt, die ich mir damals ausgedacht habe, Leben einhauchen. Also, ne? Es ist, also ich finde das unglaublich spannend, wie motivierend es sein kann, rumzuträumen. Also wenn man sich zusammensetzt und sich überlegt, was könnte man denn Geiles machen? Und dann hat man Ideen und man fühlt sich motiviert und man haut Sachen raus. Und in der Regel kommen die ja auch nicht, wird daraus nichts. Ne? Aber wenn da eine Sache dann doch irgendwie passiert, von diesen Sachen, die man sich ja im Grunde nur erträumt hat, das ist wahnsinnig, wahnsinnig cool, ein tolles, ganz tolles Gefühl und eine wahnsinnige Motivation, weiterzuarbeiten und vielleicht noch viele coole Sachen zu machen. Und das ist einfach auch ein positives Arbeitsethos, das dabei entsteht. Und das kommt noch so hinzu.
Ja, du hast mal in einem anderen Podcast erzählt, dass auch die Autorinnen und Autoren da, Buchautorinnen und Autoren auch auf euch zukommen und dann auch im Prinzip da schreiben wollen. Finde ich auch eine sehr schöne Sache. Und da ich auch gerne lese, sage ich mal, finde ich sowas immer interessant. Auch wenn man natürlich genau in einer Welt Leben einhaucht, weil machen wir uns nichts vor, wie du es ja auch schon gesagt hast, im Endeffekt machst du komplexe Eurogames. Und da die Erwartung zu stellen, dass das jetzt, ja, das ist ja eher mal die Frage, thematisch oder fühlt sich etwas thematisch an oder ist es wirklich thematisch? Das sind, denke ich, Unterschiede. Wir empfinden ein Spiel wie Sky Team, wird oft beschrieben mit, es fühlt sich irgendwie thematisch an. Ich hoffe nicht, dass der Pilot und der Co-Pilot von meinem Urlaubsflieger nicht miteinander reden. Also ich sag mal, man kann es kaum als thematisch bezeichnen, aber es fühlt sich so an. Und das sind viele Bausteine, die so einer Welt Leben einhauchen. Dazu gehört, finde ich, auch massiv dieses Artwork von in der Regel bei euch Lukas Siegmon. Ich muss schon sagen, dass mich das optisch sehr anspricht. Bin aber auch an dieser Stelle so ehrlich zu sagen, dass ich außer zu Applejack noch zu keinem eurer Spiele gekommen bin. Das ist wieder ein Problem dieser Sichtbarkeit. Es gibt massiv viele Spiele. Ich finde sie interessant, ich finde sie schön. Aber es ist leider so, dass diese großen Verlage natürlich auch mit einer großen Marktmacht ausgestattet sind und zum Beispiel ihre Demo-Exemplare prominent platziert haben. Ich kann zum Beispiel sagen, dass im Handel, wenn ich irgendwie ein Geschäft habe und Spiele verkaufe, dann kann ich bei manchen Verlagen bekomme ich Demo-Exemplare so dazu. Das sind dann die größeren. Oder ich kann sie für 50% des EKs kaufen. Das heißt für Kleingeld. Und das sorgt natürlich dafür, dass dann auch eine Spielebibliothek, die ja viele Spieleläden auch anbieten, wo sie vielleicht auch Spieletreffs machen, eben auch Spieletastisch, wo ich aktuell noch arbeite, ja auch voll sind mit Spielen von Pegasus und Co. Das sind wahrscheinlich einfach Dinge, die ihr euch nicht leisten könnt, wo ihr wahrscheinlich einfach ja das Problem habt, dass ihr eben nicht jedem diese Spiele irgendwo in eine Bibliothek schenken könnt, damit die Leute überhaupt mal dazu kommen, die zu spielen, oder?
Ja, das war am Anfang, das war so ein Wachstumsschmerz, sag ich mal. Also am Anfang, als Applejack rauskam und auch noch als Plantanubo rauskam, da hat jedes verschenkte Exemplar oder jedes günstig abgegebene Exemplar hat dir im Grunde so einen Stich ins Herz gegeben. Weil du bist ja auch da mit der Kalkulation rangegangen und mit dem Wunsch, dass du dich davon vielleicht tragen kannst finanziell. Und dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, die Sachen dann abzugeben. Und mittlerweile sind wir ein paar Jahre dabei, haben auch einen kleinen Backkatalog schon angelegt an Spielen. Applejack ist mittlerweile ausverkauft und ich sehe im Moment auch nicht, dass da eventuell nochmal eine Auflage kommt. Mit ein bisschen Glück vielleicht doch noch irgendwann, dass das nochmal irgendwie, vielleicht machen wir nochmal ein Plättchenlegespiel irgendwann und dann könnte man überlegen, ob man Applejack dann auch nochmal auflegt, dass das vielleicht so ein bisschen noch mitzieht oder sowas, keine Ahnung. Aber in der Regel haben wir jetzt auch noch Spiele, die auf Lager liegen, die sich so langsam abverkaufen und man macht sich so Gedanken darüber, ja, wie werden wir denn die Lagerkosten los und sowas und wir müssten eigentlich noch ein bisschen, wir haben dann noch, im Grunde muss man sich ja vorstellen, man hat wahnsinnig viel Geld investiert und das liegt dann da einfach rum. Und das hat dann vielleicht nur 10.000 Euro gekostet. Aber wenn man das, die Spiele jetzt alle verkaufen würde, dann wären das 50.000 Euro. Und da denkt man dann so manchmal, ich habe da noch 50.000 Euro rumliegen. Die hätte ich jetzt ganz gerne. Ich muss das nächste Spiel bezahlen. Oder ich muss mal wieder meine Miete bezahlen oder irgendwie sowas, ne? Und mittlerweile ist es so, wir merken schon, ja, die verkaufen sich so langsam ab, da ist es dann einfacher, mal eine Rezensionsexemplar rauszuschicken, weil das ist dann auch Werbung. Und das Problem ist halt, die meisten Leute wollen aber gerne die neuen Spieler und nicht die alten. Ja, aber so ist das. Das gehört, glaube ich, mit dazu. Zukünftig werden wir anfangen, das mit einzukalkulieren, dass wir jetzt nicht jedes Spiel verkaufen müssen, sondern einfach auch mit in die Kalkulation einnehmen, dass da, keine Ahnung, 100 Spiele auch mal verschenkt werden oder sowas. Und das muss man dann mitberechnen.
Ja, dazu kommen die Lagerkosten, die so Spiele natürlich verursachen, wenn sie dann erstmal rumliegen. Das heißt nicht nur, dass man seine 50.000 Euro gerade nicht hat, sondern sie schrumpfen quasi auch ein bisschen, auch weil Spiele leider oft nicht an Wert gewinnen, sondern eigentlich eher verlieren, weil ja inzwischen die Langlebigkeit von Spielen wirklich, ja, kritisch niedrig ist, hätte ich jetzt in Teilen gesagt. Es gibt sehr viele Spiele, die sind nach 3-4 Wochen tot, im Sinne von, die stehen dann komplett. So, sicherlich ein schwieriger Markt. Daniel Teuerkaufer von Boardgame Circus kalkuliert mit, hat er bei uns öffentlich gesagt, mit 2% der Auflage, die er schon mal safe komplett kostenlos rausgibt an Rezensenten. Ich weiß gar nicht, ob da Belegexemplare oder so mit eingerechnet sind. Das muss man auch noch bedenken, dass man diversen am Spiel beteiligten Leuten natürlich Belegexemplare zukommen lässt, vielleicht mal einen Karton oder sowas in der Art. Dann hast du doch irgendwie einen Illustrator, einen Grafikdesigner, keine Ahnung, 3 Autoren und so weiter und so fort. Und dann musst du das natürlich dann irgendwie mit einrechnen. Und ansonsten gibt es ja oft dann so 50% Deals oder sowas für Rezensentinnen und Rezensenten, die man macht. Das ist eben mehr oder weniger das, was man auch über den Handel bekommen würde. Ergo tut das dann nicht so weh. Aber ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie schwer das ist, dann diese Sachen kostenlos einfach wegzugeben. Das ist mir schon so gegangen, als ich mal für einen Verlag auf einer Messe gearbeitet habe. Und es war ein sehr, sehr kleiner Mini-Verlag und ich kannte die Zahlen und so. Und dann kamen wirklich damals Leute aus der Spiel des Jahres-Jury und mir hat es trotzdem wehgetan. Ich habe dann auch gefragt, ob die denn alle ein eigenes Exemplar wollen oder ob die sie nicht eh teilweise in der gleichen Stadt wohnen, zusammen eine Spielerunde haben, ob es da nicht auch eins tut. Und ehrlich gesagt denke ich manchmal auch, dass es wegen der Nachhaltigkeit vielleicht manchmal dann auch ausreicht. Ich möchte noch kurz zum Abschluss, bis dann auch zum Schluss kommen, so von der Zeit. Ich möchte noch zu einer großen Sache kommen. Das ist halt eure Neuheit in 2026. Vielleicht geben wir der doch einfach mal eine kleine Bühne. North Green heißt das. Gebe ich auch ganz ehrlich zu, hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ich habe mich auch noch nicht mit Essen-Neuheiten beschäftigt dieses Jahr, bevor ich jetzt natürlich recherchiert habe für dieses Interview. Das machst du oder hast du gemacht mit Thorsten, machst du sicherlich noch mit Thorsten Hansson zusammen, mit dem du ja eben auch The Game Builders machst. Ich habe die Bilder gesehen, also auch die Rückseite von dem Spiel. Ihr beschreibt es als komplexes Aufbauspiel, hast du ja vorhin auch schon gemacht. Mechanismen habt ihr gelistet, unter anderem Worker Placement und Mechanismen wie Plättchen legen. Ich bin ehrlich, das ist natürlich noch nicht so extrem konkret. Kannst du vielleicht irgendwie, es ist ein Podcast, ne, keine Frage, aber vielleicht grob umreißen, A, wie komplex ist das Spiel und B, was sind grob die Kernmechanismen und ihre Verzahnung? Ganz, ganz grob.
Ja, sehr gerne. Das Spiel ist schon komplex, würde ich sagen, aber nicht, weil es so wahnsinnig komplexe Regeln hat, sondern weil, also das ist immer das, was ich eigentlich auch am liebsten habe. Im Grunde relativ einfache Mechanismen, die schnell zu erklären sind, aber dann der Inhalt, den man damit bewegt, der darf dann gerne komplex sein. Und das ist bei North Green auch wieder der Fall. Im Grunde hat man nämlich nur einen Worker und den setzt man am Anfang des Spiels auf einem Aktionsfeld ein und dann bleibt er auf dem Spielplan stehen und wird immer nur verschoben in der nächsten Runde. Also die bleiben, alle Worker von allen Spielenden bleiben auf dem Spielplan und werden dann immer nur verschoben. Man steht sich also gegenseitig im Weg, weil man ja auch nacheinander dran ist und du stehst noch auf dem Aktionsfeld, auf das ich unbedingt will. Du bist aber nach mir dran. Scheiße, ich komm nicht auf dieses Feld. Also ne, das ist so der Grad an Interaktion, der in diesem Spiel drin ist. Und das, was das Ganze dann komplex macht bei der Aktionsfeldwahl, ist, dass man sich in eine Kombination von Aktionen aussucht. Es gibt also, ich glaube, es sind 6 Hauptaktionen. Und jede von diesen Hauptaktionen hat 2 Einsatzfelder. Und jedes dieser beiden Einsatzfelder ist mit einer anderen Nebenaktion gekoppelt. Das heißt, ich mache zwar Hauptaktion A, aber ich mache sie mit Option 1 oder 2. Also mache ich A1 oder A2. Und zusätzlich ist dann an jedem Aktionsfeld noch eine Möglichkeit dran, eine Karte zu ziehen oder auszuspielen und so weiter. Es gibt eben Karten, die ich auf der Hand habe. Das heißt, nicht nur muss ich mir aussuchen, welche Hauptaktion ich mache, ich muss mir noch die Nebenaktion aussuchen und dann noch eine Kartenoption. Das macht es dann wieder ein bisschen komplexer, aber immer noch nicht so komplex, dass man sagt, ich bin hier vor unlösbare Aufgaben gestellt. Aber es tut dann manchmal schon weh, wenn du dann auf dem Aktionsfeld mit der Nebenoption stehst, die ich jetzt unbedingt brauche. Genau, das ist so der eine Punkt. Das heißt, im Laufe einer Runde ändert sich die Spielreihenfolge aber auch nicht. Aber das haben wir so gelöst, dass es alle paar Runden eine Zwischenphase gibt, wo man auf andere Aktionsfelder zieht. Der Hauptspielplan ist halt in zwei Aktionsbereiche unterteilt. Einmal die Hauptaktionen, die sind so blau und grün, falls jetzt jemand da gerade irgendwie ein Bild mitguckt vom Spielplan. Blau und rot, Entschuldigung. Und dann zieht man auf so Kistenaktionsfelder, die am Rand vom Spielplan sind. Und diese Kistenaktionsfelder, die sind in einer Reihe angeordnet. Und die werden von unten nach oben immer stärker. So, wenn ich dann eine starke Aktion mache, dann lande ich nämlich, weil danach die Spielreihenfolge neu gemacht wird, weiter hinten in der Spielreihenfolge. Das heißt, alle paar Runden ziehen wir in einen anderen Aktionsbereich und sortieren uns dort neu in einer neuen Spielreihenfolge. Und dann ist natürlich der Hauptspielbereich wieder komplett leer. Das heißt, da steht sich dann niemand im Weg rum. In der nächsten Runde zieht man dann von diesem Nebenaktionsbereich wieder in den Hauptaktionsbereich. Und das ist ein sehr schöner Timing-Aspekt. Und du merkst gerade schon, dass ich das eigentlich relativ einfach erklären kann. Wenn die Leute jetzt vor dem Spielplan sitzen, dann sind das trotzdem relativ komplexe Aktionen, die ich dann da irgendwie, also das, was das Ganze bedeutet, ist ja nicht, ich mache Aktion 1, sondern ich mache Landschaftsaufbau und so weiter und so fort. Mit der Option. Dann wird es dann wieder komplexer. Ne? Aber das Grundsystem ist im Grunde relativ easy. Hinzu kommt, dass es sind auch wirklich nur 9 Aktionsrunden. Das heißt, im Grunde setze ich nur 9-mal meinen Worker auf so ein Hauptaktionsfeld ein. Das war's schon. Und dann muss ich halt mit Nebenaktionen und Boni irgendwie klarkommen, dass ich da meine Aktion zusammenkriege. Ich vergleiche das immer ein bisschen, obwohl das der Vergleich eigentlich auch hinkt, vom Spielgefühl so ein bisschen mit einem Spiel, was ich wahnsinnig gerne mag, und zwar die Weiße Burg. Da macht man im ganzen Spiel auch exakt 9 Aktionen. In 3 Runden setzt man 3-mal einen Würfel ein. Das war's. Und wer das Spiel schon mal gespielt hat, weiß, wie kernig sich das anfühlt. Ne? Und das Spiel hat also mit die Weiße Burg eigentlich überhaupt nichts zu tun. Aber dieses Gefühl, dass ich viel zu wenig Aktionen habe und was? Das Spiel ist ja gleich schon zu Ende, obwohl wir gerade erst angefangen haben. Das hat man bei Northgreen auch so ein bisschen. Das legt sich dann, je besser man das Spiel kennt. Aber so will man es ja eigentlich auch haben, ne? Dass man dann irgendwann die Fallstricke und die Strategien verstanden hat und dann weiß man, wie man noch eine Aktion und noch einen Bonus da rauskitzelt und so weiter. Und dann wird es dann auch anders. Aber im Grunde ist es ein Spiel, das wirklich sehr tight ist in seinen Aktionen. So, und das war jetzt ja der Hauptbereich von dem Spiel. Und dann kommt's neben dem Spielplan, hat jeder so seinen eigenen Spielbereich, und da kommen wir dann zu dem Plättchenlegen. Und zwar ist das dann so Landschaften. Wir haben Wälder, wir haben Gewächshäuser. In den Wäldern kann man Tiere halten, in den Gewächshäusern kann man Gemüse anpflanzen. Und da bauen wir uns eine Landschaft auf, die genau aus diesen Landschaften besteht. Und der Joke an dem Spiel ist eben, dass man da auch in die höhere Ebene gehen kann. Das heißt, ich kann einen Wald der Ebene 1 haben und dann später darauf einen Wald der Ebene 2 bauen, und später kann ich auch da einen Wald der Ebene 3 drauf bauen. Und je höher das Level dieses Waldes, desto ertragreicher ist das Feld für mich. Und das ist halt auch so ein dreidimensionales Plättchenlegespielchen noch dabei. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, das Kerngefühl, was wir mit diesem Spiel eigentlich erzeugen wollten, ist ein Spiel, dass wir eine Balance haben wollen zwischen nachhaltiger Landwirtschaft, in dem Fall auf Island, und dann muss man natürlich mit dieser Landwirtschaft irgendwas machen und sich Erträge erwirtschaften. Aber gleichzeitig darf man eben nicht diese Landwirtschaft quasi komplett ausbeuten. Und das haben wir versucht, in diesem Spiel einzubauen, dass man eben eine Balance finden muss zwischen Sachen, die ich heranzüchte und anpflanze, und Dingen, die ich dann für bestimmte Sachen opfern muss, weil ich dann, in unserem Fall erforschen wir diese Sachen auf Island, und da braucht man halt eine Balance. Und diesen Balanceakt, den wollten wir gerne in dem Spiel hinkriegen.
Ja, also wenn jemand wie ich die Rückseite der Spielschachtel aufgerufen hat, das ist nämlich das, was es im Moment gibt, zumindest findet man das auf BoardGameGeek, also noch keine Spielsituation, aber man sieht auf der Rückseite der Schachtel, sieht man erstens, dass da jede Menge Zeug in der Schachtel ist. Du meine Güte, also ja, ich würde jetzt erstmal schon sagen, so ein typisches dickes Eurogame, wo jede Menge Zeug in der Schachtel ist, sehr hübsch illustriert. Und genau, ich habe bei allem, was du erzählt hast, auch überraschend viel verstanden für ein Spiel, ob dieser Komplexität und ohne eben am Anfang auch die Spielübersicht aufgerufen zu haben, also den Spielplan. Und ja, muss sagen, dass ich da durchaus gespannt bin. Was ich interessant finde, ist, dass ihr es in einer anderen, also ihr lasst es ja auf Island spielen entsprechend. Du hast ja gerade gesagt, genau, dass man im Prinzip Island wieder aufforstet und dann entsprechend aber auch eine Siedlung dafür bauen muss, um das eben zu managen, dass der Wald wieder wächst. Warum seid ihr denn nicht wieder in die Solarpunk-Welt gegangen, die du ja im Prinzip kreiert hast, wozu ihr zwei Bücher habt, wozu ihr zwei Spiele habt? Warum jetzt so ein, ich hätte fast gesagt, klassischeres Thema und klassischere Optik?
Ja, wir haben da tatsächlich auch drüber nachgedacht, aber wir haben uns jetzt auch gedacht, wir wollen eigentlich jetzt nicht nur Solarpunk-Spiele machen. Also das wäre natürlich jetzt einfach, diese ganze Sache immer weiterzuführen. Aber uns reizen natürlich auch andere Themen. Und wir hatten auch so ein bisschen das Gefühl, dass für dieses Spiel die Solarpunk-Geschichte nicht sinnvoll weitergeführt wird. Also in meinem Kopf funktioniert es nämlich so, wir haben Planta Nubo noch eine zerstörte Landschaft gehabt und die Menschen haben auf den Bäumen gewohnt und diese Bäume kultiviert. Bei Sunavado sind wir dann von den Bäumen wieder runtergekommen und haben angefangen, die Landschaft zu kultivieren wieder. Und der nächste Schritt, den ich in der Geschichte gehen möchte, falls noch mal irgendwann ein Solarpunk-Spiel kommt, ist nämlich dann zurück in die Städte zu gehen und zu zeigen, wie die Städte in dieser Solarpunk-Welt aussehen. Und das war bei North Green jetzt nicht so möglich, weil wir immer noch ein sehr landwirtschaftliches Thema haben. Zusätzlich kommt hinzu, dass im Ausland das Solarpunk-Thema nicht so gut angekommen ist.
Oh, spannend.
Also im Grunde schon. Im Grunde ist das Thema gut angekommen. Mhm. Wir haben ein bisschen das Problem gehabt, dass Planta Nubo als zu komplex wahrgenommen wird bei vielen Leuten. Also wir haben die Zielgruppe, die wir haben wollen, eigentlich gut getroffen, nämlich Leute, die Spiele wie Cooper Island und wie Agra von Mike, auch ein sehr komplexes Spiel, mögen. Und die Leute, die solche Spiele gerne spielen, die spielen auch Planta Nubo wahnsinnig gerne. Aber die Aufmachung von dem Spiel hat viele Leute auch abgeholt, die mit dem Spiel komplett überfordert sind. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir aus dem Ausland so ein bisschen die Rückmeldung bekommen haben, wir können jetzt nicht noch ein Solarpunk-Spiel machen, weil das Planta Nubo nicht so gut angekommen ist, wie wir es uns erhofft hatten. Und damit das Thema so ein bisschen, ja, jetzt nicht kaputt gemacht wurde, aber es hat mehr Sinn, jetzt diese Solarpunk-Welle nicht direkt weiterzureiten. Was auch dafür gesorgt hat, dass Sunavado leider nicht so viele Auslandsauflagen bekommen hat, wie wir es uns erhofft haben. Ist halt, wie es ist, aber das würde ich auch nicht nochmal anders entscheiden. Das Spiel hatte, ich finde es wahnsinnig schön, wie wir das dann auch als komplett anderes Spiel trotzdem in dieser Welt platziert haben. Und vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal ein Solarpunk-Spiel, vielleicht so im Sinne eines Trilogieabschlusses, also thematischen Trilogieabschluss. Aber erstmal wollten wir jetzt weg davon. Und auch ein Spiel machen, wo wir dann auch das Potenzial haben, viele Partner im Ausland zu finden. Weil, wie gesagt, wir haben ja eben über das Geldverdienen gesprochen. Das ist jetzt so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ja, lass uns dann mal lieber das, was wir eigentlich gerne machen wollten, nämlich unsere Welt weitererzählen, das schieben wir jetzt erstmal nach hinten und machen dann erstmal was, womit wir vielleicht im Ausland auch ein bisschen mehr Erfolg haben.
Ja, so ist es. Allerletzte Frage. Release im Oktober ist geplant für Essen. Seid ihr da im Zeitplan? Wie weit seid ihr mit der Entwicklung? Da müsste meiner Zeitrechnung nach die Produktion auch langsam beginnen, sonst wird das wahrscheinlich eng, ne?
Produktion ist durch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kriege am Montag endlich das Paket mit dem allerersten fertigen Exemplar zugeschickt.
Schöner Moment, oha.
Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. Wer möchte, ich werde sicherlich dann Fotos davon posten. Ich bin da auf Instagram meistens sehr aktiv. Wer da meinem Instagram-Account folgen möchte, der wird dann auch erste Eindrücke vom fertigen Spiel kriegen. Oder auch unserem Gamebuilders-Account, da werde ich sicherlich auch was posten. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das heißt, im Grunde werden unsere Spiele nächste Woche vermutlich übernächste Woche aufs Schiff geladen. Und dann sind wir halt abhängig davon, ob der Schiffsverkehr der Welt das schafft. Also wenn nichts schief geht, dann ist das Spiel auf jeden Fall in Essen da. Und im Moment sieht es auch so aus, dass sämtliche Logistiker ihre Frachtpläne auch meistens einhalten. Wir haben Puffer eingebaut, dass das früh genug da sein müsste, dass wir eventuell auch noch ein paar Wochen Verspätung haben können. Aber man weiß es ja nie, ne? Also ich sag mal so, bei Sunavalo ist das Schiff 3 Monate später gekommen. Das war aber auch eine Abfolge von schlechten Nachrichten, die ich sie noch nie erlebt habe. Da wollen wir mal auf Holz klopfen und dass das nicht passiert. Aber so geht es eigentlich allen, ne? Also das Ziel ist natürlich ganz klar und sämtliche Frachtpläne, die es aktuell gibt, die sagen auch, ja, das wird klappen.
Ja. Ja, ich würde es auch jetzt so einschätzen, dass das eigentlich ordentlich Puffer ist. Ich drücke die Daumen, wie du schon gesagt hast, am Ende kann alles passieren. Kurzer Hinweis, als er auf Holz geklopft hat, hat er auf seinen eigenen Kopf geklopft. Leider besteht mein Tisch nicht aus Holz, aber ich klopfe gleich noch auf Holz für euch. Ich drücke euch die Daumen. Ich weiß, du hast es ja auch nochmal erzählt, wie wichtig es für euch ist, dass dieses Spiel zu Essen kommt. Und ich weiß, was das für ein, reden wir es nicht schön, Desaster ist, wenn das Spiel am Ende, wenn die Paletten am Montag nach Essen kommen oder die Woche danach oder irgendwas, was einfach auch Verlagen immer wieder passiert. Ja, das ist ein Riesendesaster, egal wie viel Puffer man eingeplant hat, es kann was schief gehen, aber rechnen wir mal nicht mit, weil ich sag mal so, wenn das jetzt aufs Schiff geht, Laufzeit, ja, 30 Tage, Zoll und so, also sobald es überhaupt auf dem Schiff ist, ne, keine Frage. Es kommt aber auch zu solchen Auswüchsen, dass die Schiffe dann einfach irgendwo im Hafen in der Schlange stehen und einfach gar nicht abgefertigt werden, wochenlang. Auch das findet statt, ne?
Ja, lass mich doch nochmal eben einen kleinen Werbeblock machen. Also wir werden jetzt bald mit der Vorbestellaktion anfangen. Man kann sich gerne schon bei uns auf der Homepage www.gamebuilders.de in unseren Newsletter eintragen. Da wird man dann auf jeden Fall informiert, wie man das Spiel vorbestellen kann. Wir machen eine kleine Erstauflage in der Hoffnung, dass es dann genug Nachfrage nach dem Spiel gibt, dass wir es irgendwann nachdrucken können. Aber das wissen wir nicht genau. Deshalb werden wir erstmal nur eine kleine Auflage haben, die wir dann in Essen verkaufen werden. Und hoffentlich verkaufen werden, aber es wird genug. Also ich gehe davon aus, wir haben genug Spiele, der Erfahrung nach, dass das Essen und vielleicht auch noch ein paar Wochen danach reichen wird. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Wir hoffen natürlich, dass wir da eine Nachauflage vielleicht auch mit Partnern aus dem Ausland machen können. Und wir werden bald damit anfangen, eine Vorbestellaktion zu machen und gerne unseren Social Media Accounts oder auf unserer Webseite unseren Newsletter bestellen und dann wird man da informiert. Wenn man sich gerne für mit Herzblut und viel Liebe gemachte komplexe Aufbaustrategiespiele. Genau. Werbeblock zu Ende.
Tja, selbstverständlich darfst du am Ende den Werbeblock machen. Genau. Schaut's euch an. Vielleicht ist es ja was für euch, wie Ode schon gesagt hat. Wenn ihr auf quasi handgemachte Spiele mit viel Herzblut steht, könnt ihr ja zumindest mal einen Blick riskieren, ne? Sagt ja keiner, dass ihr es sofort kaufen müsst. Schaut's euch erstmal an, vielleicht ist es ja was für euch. Ode, ich kann dir und eurem Verlag nur wünschen, dass ihr ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, weil das ist irgendwie so das A und O. Ich sag mal so, gute Spiele setzen sich oft nachher durch, aber ja, klar, wenn man ganz klein ist, dann bekommt man vielleicht nicht mal die Aufmerksamkeit, dass die Leute einen überhaupt wahrnehmen, geschweige denn das Spiel überhaupt spielen. Ich drücke die Daumen, dass die Leute euch auch in Essen finden, wenn das Ganze nochmal eine Halle größer wird und ja, sie euch einfach auf dem Zettel vorher haben und vielleicht direkt zu euch an den Verlagsstand schauen, um einfach mal zu gucken, was ihr habt, weil das ist ja schon der erste Schritt. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast.
Ja, sehr gerne. Also wir werden in Essen wieder einen Verlagsstand zusammen mit Ostia Spiele machen. Das ist der Verlag von Stefan Risthaus, der ja auch bei Spielworks schon das ein oder andere Spiel rausgebracht hat. So lernt man sich dann irgendwie kennen und wir haben das letztes Jahr mal ausprobiert, gemeinsam einen Stand zu machen, so um Kosten zu sparen. Und das war fantastisch. Wir haben uns mit den Risthaus und wahnsinnig gut verstanden. Ist eine schöne Freundschaft draus entstanden. Wir machen das dieses Jahr nochmal. Teilen uns da diesmal bei einem etwas größeren Stand wieder gemeinsam die Kosten. Das heißt, vielleicht kann man da auch ein paar Synergien draus ziehen, dass wir mit Ostia Spiele und The Game Builders eben einen gemeinsamen Stand haben. Und wer nicht so komplexe Spiele mag, der findet dann bei Ostia vielleicht auch ein ganz tolles kleines Würfelspiel oder Kartenspiel. Die machen nämlich fantastische Spiele. Von Stefan auch. Und genau, kann ich vielleicht nochmal direkt hier dazu sagen. Und dann danke ich dir natürlich ganz herzlich für die Einladung und dass du mir hier die Möglichkeit gegeben hast, natürlich mal wieder mein Ego zu streicheln und ein bisschen über mich zu reden.
Ja, sehr gerne doch. Also um dein Ego ein bisschen weniger zu streicheln, ich habe noch nie La Granja gespielt. Also ich kann zum
okay,
Beispiel
jetzt,
gar nicht...
Also jetzt ist vorbei.
Jetzt ist wirklich vorbei. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Leute, gehabt euch wohl. Wir hören uns in 2 Wochen. Ciao, ciao. Oder du darfst dich auch noch verabschieden.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und man sieht sich auf irgendeiner Veranstaltung, quatscht uns an und damit man auch mal ein paar Hörer und Hörerinnen hier kennenlernt, vielleicht könnt ihr jederzeit machen.